Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 365 Grad. Wir haben heute einen Gast dabei, und zwar Tobias Künkler ist heute bei uns.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Und Hanna und Jan sind natürlich auch wieder dabei.
Moin Moin.
Hi. Und wir reden heute über das Thema mündiger Glaube. Und bevor wir dann in das Thema einsteigen, wollen wir natürlich erstmal kurz unseren Gast kennenlernen. Und ich sag einfach mal ein bisschen was zu dir, und dann kannst du das danach korrigieren, Tobias. Okay. Also Tobias ist Professor für interdisziplinäre Grundlagen der sozialen Arbeit an der CVJM-Hochschule in Kassel. Vielleicht kennt der eine oder die andere ihn aber auch aus Marburg noch. Da war er vorher am Marburger Bildungs- und Studienzentrum. Und er leitet auch einen Master für Transformationsstudien. Da geht es so um öffentliche Theologie und soziale Arbeit. Das ist also auch sehr interessant. Aber warum er noch heute noch mehr hier ist, sag ich mal, ist, weil er beim Forschungsinstitut Empirica für Jugendkultur und Religion ist. Und daher kennt man ihn vielleicht auch, weil sie einige Bücher rausgebracht haben, die doch, denke ich mal, in unserer christlichen Szene auch Bekanntheit erlangt haben. Zum Beispiel ein Buch, was da vor 2 Jahren rausgekommen ist, über hochreligiöse Jugendliche, das, wie heißt es nochmal?
Generation Lobpreis.
Generation Lobpreis, genau, das ist so ein graues Buch, hat man vielleicht auch mal im christlichen Buchladen oder so gesehen. Oder über Familien und Erziehung gibt es ein Buch. Ach genau, das Neueste, da haben wir eine Folge zu gemacht, das kennt ihr dementsprechend gegebenenfalls schon, die Single-Studie, da war Johanna Weddingen hier, auch bei uns im Podcast. Aber ihr habt auch schon vor längerer Zeit, das ist jetzt, sage ich mal, das als Älteste in der Reihe, ein Buch über Dekonversion gemacht. Da kommen wir auch später nochmal drauf. Also warum man nicht mehr glaubt, so heißt das auch, warum ich nicht mehr glaube.
Dekonversion.
Genau, aber willst du dich selber auch nochmal vorstellen und wer bist du so?
Ich nicht mehr glaube.
Ja, also wie gesagt, nochmal danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich. Ich habe einige Folgen hier auch schon gehört aus eurer Reihe und fand das immer sehr bereichernd. Und ja, super spannendes Thema, was wir heute haben. Ich glaube, wir werden ein spannendes Gespräch haben. Was gibt es über mich zu erzählen? Natürlich irgendwie gäbe es auch noch ganz viel, und aber auch, weiß ich nicht, was muss man sagen? Du hast schon einiges gesagt. Ich vielleicht wohne im schönen Kassel, was tatsächlich schön ist, wie ich finde, mit meiner Frau und meiner kleinen Tochter, die erst vor einigen Wochen auf die Welt gekommen ist. Vorhin schon gesagt, alles, was schief läuft heute Abend, kann ich darauf schieben. Und es ist ganz schön, dass es nur Audio ist, dann sieht man nicht, wie derangiert ich aussehe. Ja, genau. Und ich sitze so ein bisschen vielleicht das noch, also disziplinär, das macht, glaube ich, so ein bisschen das mich auch aus, so ganz gezielt zwischen den Stühlen. Ich habe eigentlich, bin ich Erziehungswissenschaftler und Soziologe und konnte mich da schon immer nicht zwischen entscheiden. Und dann immer den Bezug zur Theologie mit am spannendsten, auch wenn ich kein Theologe bin, das mal irgendwann angefangen zu studieren, habe dann wieder abgebrochen, aber irgendwie habe ich es dann doch immer so autodidaktisch weitergeführt. Das ist auch das Schöne beim Thema heute, kann ich dann immer sagen am Ende, ich bin kein Theologe. Ich kann ja jeden Blödsinn sagen. Und ja, und jetzt eben als Professor für die interdisziplinären Grundlagen der sozialen Arbeit an einer christlichen Hochschule, da fühle ich mich total wohl, weil ich da eigentlich genau diese vielen unterschiedlichen Disziplinen zusammenbringen kann und man mit der sozialen Arbeit auch noch eben den Handlungsbezug hat. Also ich bin froh, an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften zu sein, wo man nicht einfach Wissenschaft um seiner selbst willen betreibt, sondern wo es auch darum geht, wie kann man hier was produzieren, wo eine breitere Öffentlichkeit etwas von hat. Ja, ja, cool. So viel vielleicht. Ja, wir haben das Thema hat ja sowieso biografische Züge, da kommen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle sowieso darauf. Entschuldigung.
Ja, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall auch gleich nochmal ein paar, wir haben auch bestimmt noch ein paar mehr Fragen, so wo du dich siehst und so. Aber vielleicht erstmal so eine Frage, die wir noch allen Gästen und Gästinnen immer noch stellen und die vielleicht ein bisschen inhaltlich auch schon Einstieg ist. Wo du schon Zweifel in deinem Glauben erlebt hast, ist die Frage.
Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Man könnte vielleicht eher fragen, wann habe ich keine Zweifel im Glauben erlebt? Ich würde auch, aber da kommen wir dann gleich schon ins Thema eigentlich dazu sagen, dass das eigentlich ganz zentral zu Glauben dazugehört. Ich glaube, überhaupt keinen kleinen Glauben ohne Zweifel gibt, schon gar nicht in der heutigen Zeit. Aber eine ganz entscheidende Phase zumindest war, glaube ich, bei mir während meines Studiums tatsächlich. Ich habe damals Philosophie, Soziologie und Erziehungswissenschaften studiert. Und das hat natürlich ganz viel mit mir gemacht, hat mich ganz viele Fragen stellen lassen und auch ganz viele Dinge, wo ich schon das Gefühl hatte, das ist irgendwie auch für diese Glaubensfragen sehr produktiv, jetzt nicht alles nur irgendwie dekonstruktiv oder so, alles ist irgendwie nur was zerstört. Aber ich konnte das nie so ganz auf den Punkt bringen und ich hatte da eine ziemlich lange Zeit, wo ich irgendwie nicht wusste, trifft ich jetzt irgendwie so langsam ab vom Glauben oder vom wahren Glauben oder so? Oder ist das eine Entwicklung, die ich durchlaufe? Ist das ein Reifungsprozess? Jetzt meine ich tatsächlich in hohem Alter rückblickend sagen zu können, das war ein Reifungsprozess. Aber wer weiß, vielleicht sage ich das ja irgendwann auch nochmal ganz anders. Aber tatsächlich, also das war so eine ganz entscheidende Phase so im Studium. Also nicht nur Studium, aber da hing das viel mit verbunden natürlich, dass ich tatsächlich irgendwie ganz viele Grundlagen des Glaubens in Frage gestellt habe auch. Und wie gesagt, gar nicht mehr so eine Zeit lang wusste irgendwie, glaube ich eigentlich noch und bin ich noch auf dem richtigen Weg oder bin ich, wie gesagt, sonst wo. Das hat natürlich auch mit dazu geführt, dass ich später das Thema, warum Menschen nicht mehr glauben, dann erforscht habe, weil ich das so spannend fand.
Wie und wo bist du denn heute glaubensmäßig eingebunden? Also bist du irgendwo, außer klar über deine Arbeit, logisch, du an deinem Arbeitsplatz entkommst du dem Ganzen wahrscheinlich nicht, aber bist du es auch für dich noch? Oder also es gibt ja gerade so ganz viele unterschiedliche Konzepte, wie Menschen ihren Glauben leben.
Ja, das ist gleich natürlich eine sehr spannende und komplexe Frage. Ich bin momentan nicht sozusagen neben meiner, also die CVM-Hochschule ist ja auch, versteht sich eben ja auch so, dass es eine christliche Gemeinschaft ist, keine Gemeinde, aber man lebt dort auch gemeinsam Glauben und es gibt auch entsprechend dafür Formate. Neben dem bin ich gerade nicht fest irgendwo in einer lokalen christlichen Gemeinschaft, Gemeinde, was auch damit zusammenhängt, dass ich eher schon, glaube ich jetzt, ich habe es irgendwann mal neulich gedacht, über 25 Jahre oder schon nicht mehr in einer halbwegs normalen Gemeinde war, sondern irgendwie ganz früh im Studium schon bei den Jesus Freaks eine Zeit lang war und da schon mal zumindest Gemeinde doch in einer ganz anderen Form auch erlebt habe. Dann später in einer baptistischen Gemeindegründung, die so eine Mischung aus klassischen freikirchlichen Strukturen und Zellgemeindeprinzip war. Dann habe ich später in Marburg mit einer Gemeinde gegründet, Weiterbau Marburg. Und ja, also irgendwie immer wieder, wenn ich so in einer normalen Gemeinde bin, nicht dienstlich, sondern dann mal privat, da muss ich doch sagen, dass ich mich da einfach mittlerweile viel zu sehr von entfremdet fühle. Und trotzdem verstehe ich mich als Teil einer großen Gemeinschaft. Ich bin auch immer viel überregional schon aktiv gewesen. Habe Emergent Deutschland damals mitgegründet. Vielleicht sagt euch das auch was. Und fühle mich da also irgendwie so auch Teil eines größeren Netzwerks. Das macht ja unsere Zeit auch so aus, dass wir irgendwie vielleicht diese konkreten Gemeinschaften, die sind noch ganz wichtig, aber die haben nicht mehr den Stellenwert, den sie vielleicht mehr hatten. Und deswegen fühle ich mich da irgendwie überhaupt nicht jetzt isoliert oder bin auch mittlerweile gar nicht mehr an dem Punkt, dass ich sage, da fehlt unbedingt was. Ich hätte durchaus wieder Lust, irgendwann mal wieder zu experimentieren, was ganz Neues vielleicht mit zu gründen. Aber ja, bin gerade eigentlich ganz glücklich so.
Ich finde das spannend, dass du gerade auch schon so über Netzwerke und sowas geredet hast, weil eine Sache, die mich von außen immer sehr interessiert und über die wir auch mit Johanna Weddingen schon geredet haben, ist diese Meta-Position, die ihr mit eurem Institut so von außen gefühlt ein bisschen einnehmt, für eine relativ kleine Gruppe. Also vielleicht ist das auch deswegen so spannend, dass ihr so verschiedene, oder gerade auch du, so viele verschiedene Disziplinen abdeckst. Ich frage mich immer, ob du und ich meine, wahrscheinlich auch an vielen Stellen muss man dich dann sozusagen in Einheit mit Tobias Feix auch dann nennen, ob ihr so ein bisschen einfach Experten für eine gewisse Subkultur geworden seid und als eine wenigen Menschen da so mit einer Metaebene drauf guckt, ohne selber eine eigene Agenda zu sehr sozusagen zu haben. Also ihr habt jetzt nicht noch irgendwo eine Gemeinde laufen, wo ihr immer sagt, ja, aber wir müssen jetzt endlich alle verstehen, dass wir Recht haben oder sowas, sondern ihr schaut irgendwie schon oder du schaust schon auch drauf. Schon,
aber. Nein, nicht neben dem Doktors, aber der ist ja, ja. gerade auch, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das war, hast du sehr nett formuliert, ne? Also eigentlich müsste man eher sagen, wir haben so eine parasitäre Existenz.
Ich würde ja sagen, ihr helft, deswegen ist gut, aber...
Nee, also tatsächlich, ja klar, wir haben uns mit Empirica, das ist aber auch eher so gewachsen, ne? Also die, warum ich nicht mehr glaube, ist jetzt ja wirklich schon richtig lange her, war schon gar nicht mehr, ich glaube fast irgendwie 9 oder 10 Jahre oder sowas, oder vielleicht auch nicht ganz so, ich bin da immer ganz schlecht in diesen Jahreszahlen, auf jeden Fall schon sehr lange her und das war so das Erste, wo wir stark auch eben in die Richtung gegangen sind und haben dann so gemerkt, okay, so dieser evangelisch-hochreligiöse Bereich, wie wir es jetzt eben nennen oder wie man es auch nochmal religionswissenschaftlich, religionssoziologisch einordnen kann, so eher lebensweltlich gesprochen, so der fromme Bereich oder traditionell nach Tradition ginge der evangelikale, pietistische Bereich, also wenn auch das Hochreligiöse darüber hinausgeht, aber das ist schon das, wo wir natürlich viel jetzt so unterschiedliche Studien zu gemacht haben und ja, wo ich das Feld, glaube ich, schon natürlich auch ganz gut kenne. Und das ist natürlich auch nicht nur gut, ne, persönlich so. Also man ist da ja auch ein bisschen immer professionell deformiert. Und durchaus, wenn, ja, man hat ja, also man hat ja dann so seinen analytischen Blick auch auf die Dinge, ne? Und für mich ging das sowieso bei Gottesdiensten zum Beispiel schon fast immer so, dass Gottesdienste meistens für mich kein Ort des Auftankens waren, sondern eher der Anfechtung, ja. Weil ich mich mit meinen bösen Gedanken, die ich hatte, auseinandersetzen musste und mit meiner Bosheit. Aber das ist ja auch eine Form von spiritueller Disziplin, dann daran ja. nicht zu verzweifeln.
Aber das in stimmt, dem Sinne, ja. weil es sich gleich an deine Studien dann immer, also weil du auch immer mit deinem analytischen Blick dann in den Gottesdiensten drin bist, oder wie meinst du das?
Ja, also schon, ne? Also weil einem, also du, das ist jetzt eine schwierige Frage, ja. Also ich glaube, das hat damit was zu tun, aber sicherlich auch mit anderen Dingen. Ne? Also so, ich finde, ein Teil von unserem Thema mündiger Glaube ist schon zum Beispiel so, dass, glaube ich, vieles in der Glaubenskultur sehr ausgerichtet ist auf Angehörige eines speziellen Milieus und die dann nicht dazugehören. Und da gehörte ich irgendwann nicht mehr so richtig dazu. Mhm. Zumindest habe ich irgendwo nicht da kulturellen Migrationsprozess hinter mir, wie, glaube ich, viele, die irgendwann... auch gerade was mit Studium verbunden, glaube ich, ist, das war dann nicht mehr passend so, ne? Also, aber halt auch durchaus auch was Persönlichkeitstyp oder so ausmacht, ne? Also ich finde ganz schön diesen Begriff der Winterchristen. Also da würde ich mich durchaus auch zu, ich bin so eher so ein Typ, so, wenn jetzt irgendwie, wenn es draußen kaltes, ekliges Wetter ist, dann geht es mir eher psychisch gut. Also das finde ich irgendwie gut oder das baut mich eher auf, während wenn im Hochsommer alles so schön draußen ist und man wird quasi gezwungen rauszugehen, dann deprimiert mich das eher irgendwie. Und so genauso ist es dann irgendwie so spirituell, wenn irgendwas alles so ganz kitschig ist und der Widerspruch fehlt und alles ist irgendwie nur gut und die schwierigen Seiten werden verdrängt und vergessen, dann das macht mich ganz kirre und im Gegenteil, wenn irgendwie, also ne, wenn jemand so ein Zeugnis erzählt da und erzählt, wie toll das ist, dass Gott schon wieder den Computer repariert hat, dann da verzweifle ich dran. Und wenn jemand halt erzählt von den Zweifeln oder sowas zum Beispiel oder von den schwierigen Dingen, dann baut mich das eher auf. Also ne, da bin ich einfach so ein bisschen verkorkst wahrscheinlich. Aber diese Menschen gibt's halt, ne? Und da würde ich sagen, die haben halt in unserer Spiritualität, in unserem, oder nicht in unserer, das ist jetzt auch wieder so vereinnahmt, aber in vielen, ne, in, sozusagen in einem gewissen Frömmigkeitskontext, da spielen doch genau diese Aspekte irgendwie sehr wenig eine Rolle, finde ich so. Also, wenn man die Liedtexte zum Beispiel anschaut, so Lobpreislieder, das hatten wir ja bei der Generation Lobpreis auch, wo spielen da irgendwie Fragen des Zweifelns, des Klagens, wo spielt das eine Rolle, ne?
Siehst du dich schon in so einer Mission auch, da ein bisschen sozusagen diese christliche Welt oder diese hochreligiöse Welt zu verbessern in deiner Position? Oder bist du in der Position, weil du diese Mission hast? Oder hast du diese Mission, weil du in der Position bist? Oder hast du die Mission gar nicht?
Nein, ich hab... Ihr stellt echt kluge Fragen.
Yes!
Nee, also ich würde sagen, ich bin tatsächlich in der glücklichen Position, an einer sehr privilegierten Position zu sein, wo ich tatsächlich meiner Mission nachgehen darf. Also nicht, dass ich das schon von vornherein immer so gewusst hätte, aber tatsächlich würde ich sagen, spätestens eigentlich mit der Dekonversionsstudie hatte ich da auch durchaus, habe ich da so ein bisschen Sendungsbewusstsein entwickelt, weil bei der Dekonversionsstudie habe ich halt viel erlebt, was auch sehr viel Negatives in christlichen Gemeinden abgeht, welche problematischen Aspekte manches an dieser an christlichen Kultur hat und habe dann erlebt auch, wie viel Resonanz das nachher hatte. Also die Studie bis heute ist das echt spannend, also ist das immer wieder Thema und dass das durchaus auch für andere dann was Heilsames hat. Ja, oder was Gewinnbringendes, was Konstruktives. Und das ist natürlich was Schönes. Also da geht es mir jetzt nicht um mich und meine Mission, sondern da würde ich sagen, ja, da bin ich ein kleines Puzzleteil in einem größeren Ganzen, wo ich ja auch überhaupt glaube, dass sich da in den letzten 20 Jahren auch schon wahnsinnig viel so entwickelt hat, dass da der ganze fromme Kontext, wenn wir es jetzt mal so nennen, nicht mehr so ist, wie das vor 20 Jahren war und sich da auch schon viel getan hat. Und da, genau, bin ich gerne ein kleines Teilchen von.
Tobias, du hast jetzt schon ein paar Mal über diese Dekonversionsstudie geredet und vielleicht wissen nicht ganz alle, was damit gemeint ist. Und es ist ja vielleicht auch eine gute Voraussetzung für das Thema dann mündiger Glaube, also wo ich vermute, es wird ja auch irgendwie miteinander vielleicht zusammenhängen. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen.
Ja, wir haben damals zu dritt Tobias Feigs und Martin Hoffmann diese wirklich sehr kleine Studie eigentlich gemacht. Das war mehr so eine explorative, also so eine Studie, die ein ganz neues Gebiet erforscht. Und wir haben Interviews gemacht, wesentlich im Kern mit Menschen, die von sich gesagt haben, ich war mal gläubig im christlichen Sinne und bin es nicht mehr. Und haben uns im Grunde eigentlich nur die Geschichte von ihnen erzählen lassen. Wie kam es dazu, dass sie überhaupt gläubig wurden? Und wie kam es dazu, dass sie diesen Glauben wieder verloren oder abgelegt haben, je nachdem, wie sie das selber beschrieben haben. Und haben da dann ein Buch zugeschrieben, haben diese Interviews ausführlich analysiert, haben natürlich auch ganz viel anderes Material noch zusammengebracht, was schon an anderen Forschungen oder Thematisierungen, auch in Romanen und Büchern, Filmen und so weiter gibt zu dem Thema. Und Kern des Ganzen war so, dass wir halt 8 Muster, will ich es jetzt mal nennen, sozusagen herausgefunden haben, die sich in den Geschichten immer wieder abgespielt haben. Also oder Motive könnte man auch sagen. In den meisten Geschichten gab es so ein Leitmotiv und dann gab es meistens auch noch 2, 3 andere Motive, die dazu kamen. Das ist natürlich immer nie eindeutig. Genau, das war so zentrales Ergebnis eigentlich davon.
Kannst du die Motive noch grob, hast du so ein paar davon im Kopf? Das würde mich jetzt mega interessieren.
Ja, klar, kann ich. Also das eine, wir haben das so gemacht entlang von 4 großen Bereichen. Also der eine Bereich war so, das ist vielleicht das, wo man sofort dran denkt, Intellekt, also Vernunftsfragen. Da gab es dann die, also wir haben das immer so ein bisschen, um es ein bisschen greifbarer zu machen, so Typen, dann sowieso Typen genannt. Da gab es halt die Zweifler, die quasi an Inhalten wesentlich des Glaubens ihre Fragen hatten. Dann gab es die Grübelnden, wo das eher so ein Persönlichkeitsaspekt war. Die, also das gibt es tatsächlich auch in der Psychologie, habe ich dann aber auch später erst irgendwie nochmal rausgefunden, das ist Cognitive Rumination. Also das ist so ein Persönlichkeitstypus von Menschen, die quasi alles auch sich selber ständig hinterfragen und das was pathologische Züge hat. Und wo dann auch sozusagen in dieses Malmwerk kommt dann auch, gerät dann auch der Glaube und der wird dann auch zergrübelt. So, das war das eine. Dann das andere ist Thema Identität. Also es gab so, auch das vielleicht eher so ein Klassiker, wo man sofort dran denkt, die Entwachsenen, also diejenigen, die zwar christlich erzogen, sozialisiert wurden, aber dann es irgendwie nicht geschafft haben, aus ihrem Kinderglauben heraus einen Erwachsenenglauben zu entwickeln und die dann ja entwachsen sind, so Schritt für Schritt, meistens in einem langsamen Prozess. Und dann gab es die Zerrissenen, das waren die, die so das erlebt haben, meine Gemeinde, mein Glaube, das ist so eine Parallelwelt, da bin ich sonntags und wenn ich irgendwie im Jugendkreis bin oder sowas. Und dann gibt es irgendwie meine andere Welt und zwischen beiden fühle ich mich zerrissen und die hatten so das Gefühl, ich kann eigentlich gar keine einheitliche Person mehr sein und ich muss mich jetzt sozusagen gegen einen dieser Bereiche entscheiden und sich dann sozusagen gesagt haben, ich leg dir sozusagen diesen Glaubensbereich weg, um irgendwie nicht zerrissen zu werden. Dann gab es die Moral, den Bereich Moral, da gab es die Verletzten, die sehr negative Erfahrungen in christlichen Gemeinschaften oder Gemeinden gemacht haben, mit anderen Christen und die sozusagen das dann, wo das das wesentliche Motiv war, warum sie dann nicht mehr glauben konnten. Und die Verletzten, eingeengte waren das, nicht die Verletzten, das waren die Eingeengten, also ne, die auch so das Gefühl, also eng kam bei denen ganz voll, ich fühlte mich zu eng und dann die Verletzten, wo halt nicht nur sozusagen, die nicht nur eingeengt waren, sondern wo es eigentlich systematische Grenzverletzungen gab, wo das auch bis hinging zu verschiedenen Formen von Missbrauch oder besser gesagt von verschiedenen Formen von Gewalt, die da stattgefunden haben. Und letzter Bereich ist der Bereich der Gottesbeziehung. Da gab es diejenigen, die enttäuschten, die das Gefühl hatten, das, was mir eigentlich Gott versprochen hat, was ich irgendwie erleben darf oder das erlebe ich aber nicht, zum Beispiel Gottes Nähe zu spüren oder irgendwelche konkreten anderen Dinge. Mhm. Und diejenigen, die Geplagten, haben wir sie genannt, diejenigen, so die sich irgendwann klassisch die Theodizee-Frage gestellt haben, wie kann Gott so viel Leid zulassen, die also in ihrem eigenen Leben oder im nahen Umfeld irgendwie sehr viele oder einen, auch manchmal vielleicht einen krassen Schicksalsschlag erlebt hatten und das nicht mehr mit einem liebenden Gott zusammenbringen konnten.
Hm. Das ist eine mega spannende Liste, weil ich glaube, die meisten, also A, können wir wahrscheinlich nur über diese Liste eine Podcast-Serie machen, so, jede Folge eine der Dinge locker und zweitens, weil wahrscheinlich die wenigsten Leute, also, keine Ahnung, vielleicht wirklich die wenigsten Leute einfach noch nicht irgendeinen dieser Punkte mal hatten. Mhm. Oder, also, und jeder kennt unendlich viele Menschen, die in dieser Liste vorkommen. Also,
Das war auch, was wir gemerkt haben, dass so viel Resonanz erzeugt, weil A, hat fast jeder gesagt, ach, ich kenne irgendwie einige Leute, ne, die irgendwie hier nicht mehr glauben. Und ganz viele haben auch gesagt, ich finde ganz vieles davon bei mir selber wieder. Mhm. Ja, und das ging uns ja auch so. Das war eben doch auch das Spannende, was ich vorhin gesagt habe, so biografisch. Das hat ganz viel dieser Forschungsprozess mit uns selber auch gemacht, wo wir uns gefragt haben, warum glauben wir denn eigentlich noch und so und dann eben auch diese Frage nach dem mündigen Glauben so stärker wurde. Und da haben wir dann ja auch damals noch so ein bisschen so ein Praxisbuch gemacht, also so ein Sammelband zu dem Thema mündiger Glaube. Aber das hat mich seitdem eben nicht verlassen, dieses Thema, ne? Weil das eben so viele ganz spannende Fragen eigentlich aufwirft. Mhm.
Ja, da sind wir doch aber eigentlich schon super spannend beim Thema mündiger Glaube. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu schnell bin, aber und mich gerade frage, wenn wir da einsteigen, ist ja eigentlich die Grundfrage, was ist das denn überhaupt? Also ab wann ist denn irgendwas mündiger Glaube oder auch was war der Weg da? Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass es ja was auch mit eurem Glauben gemacht hat und dann auch ja offensichtlich dieser Band danach entstanden ist, mündiger Glaube. Wie war dieser Weg? Wie seid ihr denn dahin gekommen und genau, was ist mündiger Glaube? Hm.
Ja, also das kann ich jetzt keine Zwei-Satz-Definitionen geben. Dafür hat es eben zu viele Aspekte, das Ganze. Aber es gibt so verschiedene Metaphern, die mir erstmal geholfen haben. So eine Metapher ist die der zweiten Naivität, die kommt von Paul Ricoeur, ein französischer Philosoph. Was eigentlich ein ganz schönes Bild ist, dass eigentlich eben diejenigen, die irgendwie entweder christlich sozialisiert wurden oder irgendwann später zum Glauben gefunden haben, am Anfang so eine erste Naivität haben, wo man erstmal so ganz uneingeschränkt, unmittelbar, leidenschaftlich glaubt, Glaubenserfahrungen macht, irgendwie darin eintaucht, darin aufgeht. Und dann eben doch sehr viele die Erfahrung machen, dass man sich davon irgendwann so ein bisschen distanziert. Eben, und ich glaube, da kommt man gar nicht drum herum, ne? Also das können verschiedene Aspekte sein, die dazu führen. Das eine ist, dass man irgendwann Einsicht dran bekommt, dass das ja, also auch ganz anders sein könnte. Ne? Ich könnte in eine andere Familie geboren sein oder man lernt andere Leute kennen, allein schon mit einem anderen Frömmigkeitshintergrund und man merkt irgendwie, so vieles ist doch von anderen Umständen geprägt und dass ich so glaube, wie ich glaube, ist eben auch Teil, Frucht davon. Und wo das relativiert, der Glaube dadurch relativiert wird, dann durch auch, glaube ich, eben viele Lebenserfahrungen, die man macht, auch Schicksalsschläge oder sonst was, dass man eben merkt, das Leben ist schwieriger, komplexer, als es vielleicht eben in manchen Frömmigkeitskulturen so projiziert wird. Und das führt dann irgendwie zu einer Dissonanz. Aber auch natürlich, dass, glaube ich, auch ganz normale Prozesse, dass ähnlich wie bei einer, also ich denke ja, dass Glaube eine Beziehungssache ist im Kern eben und ein Beziehungsgeschehen ist und auch, man kennt das ja auch aus zwischenmenschlichen Beziehungen, vor allen Dingen Paarbeziehungen, ne, dass es am Anfang sozusagen diese Verliebtheitsphase gibt, wo irgendwie man in dem Ganzen völlig aufgeht und alles irgendwie nur rosa ist und irgendwann das ein Reifungsprozess einsetzt und auch ein Gewohnheitsprozess und man sozusagen nicht mehr diese Unmittelbarkeit hat. Und das, glaube ich, ist in gewisser Weise auch beim Glauben so. Und das führt halt eben bei manchen Beziehungen dazu, dass sie auseinandergehen und andere halten und entwickeln eigentlich was Tieferes, was Reiferes und mündiger Glaube oder so eine zweite Naivität geht in diese Richtung, ne? Dass man sagt so, okay, ich kann nicht mehr so naiv meinen Kinderglauben haben, den ich vorher hatte. Ich kann manche Fragen vielleicht nicht mehr so einfach beantworten. Ich merke auch, dass ich mich Gott vielleicht nicht ständig nahe fühle oder vielleicht gar nicht mehr nahe fühle. Aber ich kann das irgendwie integrieren, ohne diesen Glauben abzulegen. Und ich glaube mit ganzem Herzen, mit ganzer Leidenschaft und mit ganzem Verstand, sozusagen in der zweiten Naivität, die halt, also die beides so ein bisschen beinhaltet, ne? Also die Teile des Alten wieder aufnimmt und nicht irgendwie so völlig abgeklärt ist, wo jetzt Glaube dann nur noch irgendwas rein Rationales ist oder wo man irgendwie nur noch so mit so einem steinernen Herz glaubt, sag ich mal, ne? Und sich von nichts mehr berühren lässt und über allen Dingen steht. Sondern wo man das irgendwie so integriert. Ja, also das ist so eine Metapher.
Mhm. Ich bin auch nochmal über diese erste Naivität gestolpert. Mhm. Weshalb ist man am Anfang in so einer ersten Naivität überhaupt? Also weshalb gibt es so wenig Fälle oder gibt, vielleicht gibt es auch mehr Fälle, als ich denke, aber wo man sozusagen anfängt zu glauben und diesen Glauben für sich entdeckt und das halt total, also abwägt und es gibt ja immer dieses Entscheidungsding für den Glauben ist ja so ein Riesenthema als Christ, also dass man sich bewusst dafür entscheidet, wir haben diese Übergangsrituale, also man macht auch nicht mal so ein bisschen, ist nicht vielleicht so buddhismusmäßig, ich habe mal ein paar Sachen ausprobiert, sondern wir haben ganz so ganz strikt Übergangsrituale. Übergabegebete ist immer ein ganz wichtiges Thema, hier alle bei den Jugendlichen. Mhm. Also dieser ganz bewusste Übergang ist schon auch sehr groß. Und trotzdem würde ich auch sagen, wahrscheinlich so, gibt es dann so eine Naivität im ersten Glauben. Wie kommt das?
Ich glaube, das ist ganz normal. Also würde ich denken, also so wie Hermann Hesse gesagt hat, allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Man identifiziert sich erstmal mit was und dann ist man irgendwie quasi eins damit. Das ist ja genauso, wenn wir die Geschlechtsrollenentwicklung anschauen bei Kindern. Die können noch so kritisch konstruktiv von Anfang an erzogen werden. Irgendwann identifizieren sie sich total mit dem gesellschaftlich ihnen angetragenen Geschlechtsrolle und sind ganz stark das und werten alles andere ab und so. Und irgendwann vielleicht, wenn es gut läuft, entwickeln sie ein kritisch reflektives Verständnis dafür, aber irgendwann erst, es gibt diese Phase, wo man sich damit identifiziert und ich glaube, das ist im Glauben quasi ganz genauso irgendwie, dass man erstmal so eins damit ist, aber wobei, also das ist natürlich auch ein sehr grobschlächtiges Bild, also wenn ich meine eigene Glaubensgeschichte anschaue, dann gab es durchaus auch früher schon Brüche, also gerade bei diesem Punkt, den du angesprochen hast mit so Bekehrung, ne? Ich komme auch aus einem Frömmigkeitskontext, so halb evangelikal, halb pietistisch, wo das so ein ganz wichtiger Aspekt war, dass man irgendwann einen eigenständigen persönlichen Glauben entwickelt und dass man irgendwie so sich nochmal bekehrt. Ja, irgendwie da hat also das habe ich auf jeden Fall mehrfach damals schon gemacht, weil ich irgendwie nie wusste, ob ich das jetzt richtig gemacht habe oder nicht. Also da gab es so, ne, so Brüchigkeitserfahrungen, die gibt es ja auch dann schon auch früher irgendwie.
Hm. Mich erinnert das ganze Thema auch ein bisschen an das Thema Beziehung, wo ja in anderen, in einem säkularen Bereich total üblich ist, mittlerweile zu sagen, nee, man checkt das mal aus, das ist alles nicht so, also vielleicht auch eher zu sagen, ja, ob du jetzt wirklich in einer Beziehung bist oder nicht, muss jetzt gar nicht so unbedingt definiert sein und es ist alles ein bisschen lockerer. Und wenn nach 7 Jahren, ja, irgendwann, ja, vielleicht wollen wir mal heiraten und so, aber da ist das, da hat sich das sozusagen so gewachsen in so eine ganz feste Geschichte. Falls sie noch mit eure Kinder im Spiel, dann wird es eh nervig, sich zu trennen und so. Und da ist sozusagen das alles ein bisschen mehr gewachsen. Während in der christlichen Beziehung immer eher schon mehr oder so hochreligiösen Beziehungen eher propagiert wird, zu sagen, geh aufs Ganze, entscheid dich früh, mach, also nicht lang testen. Testen hat eh einen komischen Beigeschmack bei Beziehungen, sondern so voll drauf. Ist das auch was, sagen wir, was mit hochreligiösen oder vor allem diesem, ich fange die Karl, probiere ich mittlerweile zu vermeiden, so, aber in dieser Welt bewusst gepusht wird, zu sagen, entscheide dich früh, entscheide dich hart, sei ganz drin und deswegen man eher dann vielleicht so dann auch dann dazu neigt, zu sagen, ja, okay, dann glaube ich halt auch alles und dann irgendwann feststellt, so, Moment mal, so will ich das ganze Paket eigentlich, was ich da gekauft habe.
Das mag schon sein, dass es das immer noch gibt, wo ich glaube, weniger als das mal der Fall war, wobei das kommt natürlich immer sehr stark auf den jeweiligen Kontext an. Aber wie gesagt, nochmal, ich glaube nicht, dass das der entscheidende Punkt ist. Also ich glaube, das wirst du genauso haben bei jetzt irgendwie jungen Klimaaktivistinnen, Aktivisten von Fridays for Future, die jetzt da völlig identifiziert mit sind und die gar nichts anderes kennen und was auch super ist und uns gerade total gute Impulse gibt. Aber die werden auch irgendwann ihre biografischen Erfahrungen machen, auch Erfahrungen damit, und die werden nicht mehr so eins mit dieser Sache sein und werden sozusagen Sachen hinterfragen. Und also ich glaube, das ist eher, wie gesagt, eher ein universelles Phänomen und gar nicht jetzt, hängt gar nicht unbedingt zusammen mit spezifischen Frömmigkeitsaspekten oder so, würde ich zumindest behaupten.
Na, ich glaube, so wie ich es verstanden habe, und hat es ja auch immer was mit einer Dekonstruktion dazwischen zu tun, ne? Also so habe ich es irgendwie, ich habe vorher mal versucht, so ein bisschen da irgendwie reinzugucken, was verstehe ich denn unter dieser zweiten Naivität, weil ich das irgendwie schon ganz oft gehört habe, aber noch nie so richtig einordnen konnte. Und fand es echt ganz spannend zu sehen, eben, dass es diese erste Naivität gibt und dann gibt es eigentlich diese Dekonstruktion davon, also diesen Bruch, wo man vielleicht, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein, man hat da so was ganz Starkes, was man irgendwie sagt, so, das ist es jetzt, das ist die Wahrheit, ich habe es verstanden, ich weiß, wie die Welt funktioniert und ich finde mich da drin zurecht. Und dann diese harte Konfrontation mit, wo das dann anfängt, brüchig zu werden, wo man merkt, so, ach, verflixt, das ist gar nicht so, und vielleicht auch, ja, so ein Stückchen schon auch so einen tiefen Fall hat oder eine tiefe Enttäuschung auch hat, zu sagen, so, verflixt, wo bin ich denn jetzt hier gelandet und was davon bleibt eigentlich übrig? Und ich fand es dann ganz spannend, dass dann mir hat dann jemand erklärt und hat gemeint, naja, und wenn du dann halt irgendwie verstehst, die Bibeltexte sind gar nicht historisch, die sind irgendwie, die hat mal jemand geschrieben oder die haben 20 Leute geschrieben und so, und da ist halt so eine Dekonstruktion drin. Und dann irgendwann wieder an so einen Punkt zu kommen, aber ich tue jetzt einfach mal so, als ob diese Texte mir was sagen und guck jetzt, was die mir sagen. Und ich fange sozusagen an zu erkennen, das ist eine Konstruktion, die ich da habe. Aber ich gucke jetzt, was sagt mir diese Konstruktion oder wie kann ich mit der gehen? Also versteht ihr, was ich meine? Und ist es das? Also habe ich das so verstanden oder?
Also das ist sicherlich ein Element, was jetzt, ne, so jetzt speziell auf den Aspekt irgendwie jetzt so von Bibelhermeneutik und sowas zielt. Wie kann ich jetzt irgendwie Texte auslegen und sowas? Wobei ich glaube, wie gesagt, ich glaube, das ist ein Aspekt, vielleicht ein zweiter Begriff, den ich da ganz hilfreich finde, ist irgendwie so Selbstbestimmung zweiter Ordnung. Also ne, man ist so, man lernt ja was darüber, dass man eigentlich fremdbestimmt war zumindest oder ist, ne, indem man zum Beispiel die eigene Prägung so langsam kennenlernt und merkt, wie bin ich denn geworden und was hat mich geprägt, und dann ist es ja nichts, wofür ich mich entschieden habe. So. Und dann gibt es oft so diese Entwicklung von so einer Selbstbestimmung, einer Autonomie, die ja erstmal sozusagen so ein Versuch ist, sich davon loszusagen. Und das ist dann, würde ich sagen, eben noch keine zweite Naivität, sondern dann bleibt man dem eigentlich verhaftet. Also entweder indem man halt das komplett das Gegenteil macht also das wäre jetzt an unserer Stelle sozusagen der Glaubensverlust, wenn ich glaube ich irgendwie groß geworden bin, dann lege ich das ab, versuche irgendwie das völlig hinter mir zu lassen. Oder halt aber auch, indem ich halt irgendwie ganz, indem ich das verdränge und dann, das ist dann eher, glaube ich, so die Fundamentalismusgefahr, dann findet so eine Überidentifikation quasi statt. Und dann so eine Fremdbestimmung zweiter Ordnung wäre für mich sozusagen, ich versuche jetzt, ich sozusagen finde meinen Frieden damit, dass ich immer ein Gemisch bin aus selbst und fremdbestimmt und dass Prägung oder Fremdbestimmung nicht per se was Schlechtes ist, sondern dass ich schaue, das macht mündiger Glaube für mich aus, dass ich schaue, was in meiner Prägung hat mir denn dazu geholfen, stimmiger mit mir und Gott leben zu können und was hat mich eher sozusagen, was hat eher Leid produziert oder Einengung oder hat mich irgendwie weggeführt von Gott und von mir selbst. Und da eher zu differenzieren, ne, und das eine zu sagen, das versuche ich hinter mir zu lassen, da versuche ich mich weiterzuentwickeln, und das andere auch zu sagen, nee, das ist was, das kann ich umarmen, ja, und da gibt's ganz viele auch in meiner Glaubensentwicklung, wo ich sage, das ist total super, dass ich das mitbekommen habe, dass, also bei all diesen Prozessen auch, wo ich gesagt habe, ganz viele Sachen habe ich in Frage gestellt. Es gab Dinge, die habe ich eigentlich nie in Frage gestellt. Und da bin ich mit heute, also das ist für mich, das sind so Kernpfeiler vom Glauben. Da kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, ich zu sein, ohne dass ich auch eigentlich diese Überzeugung zum Beispiel habe oder dass ich darauf vertraue, dass das so ist, wie es ist. Also zum Beispiel, dass es ne, am Urgrund des Seins ein nicht ein Es ist, sondern ein Du. Und dass diese Person, wenn man es so fassen will, ja auch schon da mit offenen Armen wartet. So, ne? Also das ist zum Beispiel was, wo ich ganz fest von überzeugt bin.
Und das musst du mal erklären, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Naja, dass sozusagen auf dem, also dass unsere Wirklichkeit, wenn man so je tiefer man bohrt, dann verschwindet man nicht in den eigenen Konstruktionen, sondern am Ende oder am Urgrund des Seins, ne? Paul Tillich hat das, glaube ich, so genannt, der Theologe, da steht eben ein Jemand, ne? Da ist sozusagen eine Person. Ich treffe am Ende, es gibt einen Schöpfer, es gibt jemand, der alles gemacht hat. Also und deswegen am Urgrund des Universums stoße ich sozusagen, steckt jemand dahinter, so könnte man sagen. Also und dieser jemand hat gute Absichten und die besten sogar. Also das ist, so habe ich das gemeint. Ich weiß nicht, ob es besser nachvollziehbar ist jetzt.
Ein bisschen.
Sonst musst du weiter nachfragen.
Ich habe mich gerade gefragt, ist die zweite Naivität dann stabiler als die erste Naivität oder hat die einfach andere Gefahren? Also es hat die zweite Naivität dann, also ich habe nochmal die Fridays for Future irgendwie Analogie gedacht, habe gefragt, wie sieht dann das aus bei denen, die zweite Naivität? Wenn man dann feststellt, oh, so richtig klappt das nicht und ich habe doch nochmal Bock auf die Malediven zu fliegen und irgendwie SUVs gefallen mir doch besser als irgendwie Fahrradfahren so und irgendwann wird das dann irgendwie, oder keine Ahnung, veganes Essen schmeckt mir nicht oder irgendwas sozusagen, es wird brüchig langsam oder man merkt so, oh, die ganze Gruppe irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so. Alle 10 Erfahrungen, die man ja wahrscheinlich, die du auf, oder alles, was du von vor aufgeschrieben hast, können wir wahrscheinlich auch dort übersetzen, wo du sagst, irgendwie eine schlechte Erfahrung, keine Ahnung, Missbrauch, whatever. So, dann zu sagen, okay, jetzt würde ich ja sagen, na, die Leute, die gehen dann eher in sowas, wo sie sagen, naja, ich finde halt meinen Kompromiss und der ist halt so, wie er ist und den musst du nicht anzweifeln. Wenn du da hingehst und mit Whataboutism kommst, sagen die, naja, ist halt so, was willst du von mir? So, und dann würde ich fragen, ist das beim Glauben auch so? Oder ist dann die Gefahr, dass man in der zweiten Naivität, dass es beliebig wird, würde man jetzt ja sagen, und man im Kulturprotestantismus irgendwann landet und das Ding dann so ausfadet und irgendwann ist es eigentlich egal, so.
Ja, also ich glaube, die Gefahr, dass man abdriftet tatsächlich oder in eine Beliebigkeit oder eine Gegenreaktion, die ist auf jeden Fall real, ne? Also das es ist jetzt, aber ich glaube, es gibt keine Alternative zur Entwicklung eines mündigen Glaubens, weil wenn ich in meinem naiven ersten Glauben bleibe, dann kommt irgendwann das erste Stürmchen und ne und bläst mir mein Fläschchen weg, mit dem ich mich ernährt habe und dann ja, stehe ich da. Also ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, wie gesagt, vor allen Dingen nicht in der heutigen Zeit. Aber wenn man tatsächlich, also wäre jetzt meine, also das ist meine persönliche Erfahrung in meiner Biografie und man muss natürlich immer vorsichtig sein, wir neigen alle dazu, unsere biografischen Erfahrungen zu totalisieren und meinen, das müsste für alle gelten. Aber in meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, dass ich jetzt sagen kann, in der Art und Weise, wie ich jetzt heute glaube, fühle ich mich so frei und so stimmig wie nie zuvor. Und das macht mich, also und bin auch sehr versöhnt mit all dem unversöhnten, brüchigen, fragmentarischen in mir und meinem Glauben. Und genau das macht mich freier. Also deswegen macht es, also das ist so dieses Paradox. Ich glaube, es ist dann nicht so brüchig wie vorher, gerade weil man sozusagen die eigene Brüchigkeit umarmt und integriert hat. Und das macht dann letztlich stabiler.
auf einmal gelernt hat, es kommen halt die Stürme eh und deswegen können mich Stürme nicht mehr so treffen, weil ich erstmal okay finde, dass da etwas sozusagen, also wenn halt die dritte Flasche weggeweht wird, dann stört mich das einfach nicht mehr, weil ich sage, naja, kenne ich ja, passiert so.
Ja, sicher das, aber auch weil, also für mich war das tatsächlich ein Prozess, wo ich viele Sachen, wo ich heute sagen würde, da habe ich keine Antwort drauf und es ist vieles ganz nach wie vor, macht Glaube für mich aus, dass es eben was ist, wo man auf der Suche ist, wo man in Bewegung ist, was ein Prozess ist, was nicht fertig ist, wo man beständig auf der Suche ist und trotzdem ist es aber nicht in Stochern, im Nebel so ein Permanentes, sondern ich habe das schon erlebt, dass es in Bereichen dann auch eine Klarheit gibt, jetzt gar nicht unbedingt nur kognitiv oder so, aber natürlich hat das auch was damit zu tun, ob man ne, bestimmte Dinge begreift oder eine gewisse Klarheit gibt, dass auch, wie gesagt, durchaus manche Dinge so, die sind auch, für mich stehen die ziemlich fest, also da bin ich dialogfähig, da kann ich gerne drüber reden, da sage ich auch nicht, andere müssen das genauso sehen, aber die sind für mich sehr, also von daher würde ich sagen, es führt nicht nur eine Beliebigkeit, sondern auch eine größere Klarheit und eine größere Standfestigkeit sogar, also man weiß, wofür man auch steht, ja, und das, denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sozusagen weiß, wofür stehe ich und da bin ich auch bereit, meinen Kopf für hinzuhalten, so.
Und ich finde aber, das, was ich da raushöre, ist, und ist, dass es was mit mir selber zu tun hat. Und ich kriege, also es gibt so ein Gefühl dafür, wo ich so denke, ich habe so manche Menschen gerade im Kopf, wo ich mir vorstellen könnte, die sind in so einer zweiten Naivität. Und das, was ich da einen Unterschied finde zu dieser ersten Naivität, ist, dass die nicht mehr andere Menschen davon überzeugen müssen, dass das für alle Menschen stimmt, sondern dass die für sich sagen, das ist in mir und für mich stimmig. Gerade. Und ich kann, also vielleicht ist das für dich gerade nicht stimmig, aber für mich ist das irgendwie stimmig. Also das ist so ein Gefühl. Und ich habe so ein kleines Achtungszeichen in mir, das zu arg mit dieser, also wir hatten vorhin das mit dem Klima und wir sind da jetzt ein bisschen weggekommen, was ich auch gerade gut finde, weil ich sehe da eine Gefahr, das miteinander so zu sehr zu vernetzen. Weil also die Klimathematik ist was anderes als ein Glaubensgeschehen in mir. Ne? Also ich finde, niemand wird mir jemals irgendwann sagen können, das ist jetzt bewiesener Glaube, so ist das mit Gott und so habe ich das für mich rausgefunden. Und Klima ist ja ein bisschen mehr als Ideologie. Ne? Also da stecken ja gerade irgendwie auch Fakten drin und das finde ich gerade ganz wichtig, das nochmal zu benennen, weil das ja gerade auch in christlichen Kreisen gerade oftmals so hingestellt wird, als wäre das irgendwie eine Fantasie, die sich Menschen ausdenken und an die man glauben kann oder nicht glauben kann. Also da so ein kleines Achtungszeichen und gleichzeitig aber eben meine Frage, ob eben diese zweite Naivität auch davon also ob da auch ein Teil davon ist, dass ich sage, so das ist das, was ich jetzt für mich in meinem Leben konstruiert habe, sage ich jetzt tatsächlich mal so, also im Sinne von meine Landkarte. Das ist meine Landkarte, die ich mir gebaut habe und mit der ich gehe und wo ich meine Orientierungspunkte drinne habe und die muss nicht für die Person neben mir genau so stimmen. Und das greift aber nicht zwingend meins an. Ist das so oder würdest du das anders sehen?
Ich würde jetzt mal ganz provokativ sagen, ich glaube, das ist ein Entwicklungsschritt. Ja, in diese Richtung. Also wenn man aus dem Objektivismus rauskommt, wo alles objektiv klar ist und alles ist genau, die Dinge sind so, wie ich sie sehe. Ja, wir als Christen sind im Besitz der Wahrheit und der richtigen Weltsicht. Dann ist, glaube ich, total gesund, erstmal hin in so einen Subjektivismus zu gehen und anzuerkennen, nee, ich sehe das so, ich bin davon überzeugt oder das ist meine Konstruktion und anderes stehen lassen zu können und dialogfähig zu sein. Aber ich glaube, auch da lohnt es sich dann weiterzugehen und nicht sozusagen bei sich stehen zu bleiben, sondern anzuerkennen, dass wir eben soziale Wesen sind, dass wir einander ganz stark prägen und dass wir auch einander brauchen und uns auch sozusagen nicht aufhören sollten, mit unserer Unterschiedlichkeit gegenseitig auch herauszufordern und auch vielleicht sogar, wenn ich jetzt das mal, ist auch ein bisschen missverständliches Wort, aber auch zu belästigen in gewisser Weise, ja, also weil, da sehe ich schon so eine Gefahr auch in unserer Kultur heute, so Political Correctness, man darf auch den anderen gar nicht mehr irgendwie herausfordern oder dann verletzt sich den anderen und jeder hat so seine Wahrheit, das finde ich ehrlich gesagt ganz schrecklich. Also wann dann hört man eigentlich auf, sich wirklich mit anderen und dann auch mit sich selber auseinanderzusetzen? Das ist so eine Das ist dann, kann dann genauso tot werden wie so ein Objektivismus, wenn ich dann irgendwann
aber
nur noch
aber das ist, um mich glaube ich, nicht, dass ich meine.
Ja, ja,
also
okay,
ich verstehe, was du sagst. Und ich finde immer manchmal, ich kriege manchmal bei mir mit, dass es so Themen gibt, da komme ich in so ein Missionieren rein. Also da sagt irgendwie jemand was und dann steigt bei mir der Puls so auf 180 und ich kann eigentlich gar nicht mehr sachlich diskutieren, weil ich nicht aushalte, dass der andere das so benennt. Und ich merke, dass es dann immer, und das sind unterschiedliche Themen, das ist noch nicht mal nur Glaube, dass es manchmal dann irgendwie so Zeiten gibt, wo ich dann selber dekonstruiere und Dinge für mich nochmal neu zusammensetze und so. Und dann bin ich wieder mit jemandem im Gespräch und ich kann im Gespräch bleiben. Also ich kann meinen Standpunkt sagen, kann sagen, ich sehe das aber anders und jetzt erklär nochmal kurz, wie siehst du das? Und es greift mich aber nicht so mega an. Also ich habe nicht das Gefühl, ich kann das nicht im Raum stehen lassen, dass derjenige das so sagt. So, und das ist, glaube ich, für mich der Unterschied. Und ich gebe dir total recht, dass ich es schade finde, wenn man an dem Punkt stehen bleibt, so, ich sag's gar nicht mehr, dass ich das anders sehe, weil ich den anderen nicht anpissen möchte oder nicht irgendwie in ein Streitgespräch kommen möchte, das gar nicht, sondern eben, für mich wäre eher sogar Streitgespräch dann erst recht wieder möglich.
Also, aber ist das nicht genau dann doch am Ende der gute Vergleich zwischen Fridays for Future und dieser ersten Naivität? Da würde ich jetzt nur doch wieder zurückkommen, weil diese Klarheiten und das, was du gerade sagtest, dieser Missionarsdrang, der basiert doch, also dann sind wir doch von der Vokabular auch wieder ganz klar bei, sagen wir, erster Naivität, diesem, es gibt Fakten, es gibt einen Gott, der hat dich, der
das
liebt dich, der ist für dich...
Das ist aber kein Fakt, Jan, das kannst du nicht gleichsetzen.
Das ist für dich kein Fakt. Jetzt möchte ich Tobias zitieren.
Nein, das geht doch nicht. Kein Mensch kann das beweisen.
Gott ist für dich gestorben und Gott möchte dich aus der Hölle retten.
Ja, aber es gibt keine Statistik, die das beweisen kann, Jan. Und Klimageschichten kann ich momentan wissenschaftlich beweisen.
Ja, aber es geht um die Person. Also da bin ich jetzt beim Individuum und sage, das Individuum, was ich da sehe, und über das rede ich ja, was ja seine erste Naivität hat, das hat am Ende seine erste Naivität und sagt, Alter, ich habe die Welt verstanden. Und das sagt am Ende, irgendwann stellst du fest, das funktioniert so nicht. Und das sei es nun, dass es funktioniert, ey, ich muss mich jetzt, also irgendwie zu merken, okay, schütze ich jetzt das Klima oder schaffe ich jetzt oder rette ich jetzt Arbeitsplätze im Ruhrpott? So, und zu merken, okay, es wird wahnsinnig komplex und ich muss irgendwas aufbrechen, ich muss irgendwann sagen, okay, ich muss für mich irgendwann mal aufgeben, zu sagen, ich habe alle Antworten und ich befinde mich auf einem Prozess und ich gehe auch auf die Unsicherheit ein. Ich meine, da sind wir wieder bei, wie heißt es, Johanna Weddigen und wir... Wie war nochmal das zweite von so zwei
Resilienz.
Folgen? Resilienz. Achso, Resilienz. Ja. Genau. Also dieses, dass ich damit klarkomme, dass Dinge unklar sind, das ist ja schon erstmal eine Charaktereigenschaft, die ich brauche, um mich auf diese dahin zu begeben, oder?
Aber ich würde nochmal unterscheiden, auch was geht mich denn was an? Also das ist ja eben genau beim Klima genau diese Geschichte, dass ich, wenn ich das anerkenne, also ich würde jetzt nicht sagen beweisen, aber gut, das sind wir jetzt bei wissenschaftstheoretischen und epistemologischen Fragen, aber es gibt eben gute wissenschaftlich fundierte Gründe dafür, dass wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit prognostizieren können, wie sich diese Welt entwickeln wird und welches Leid es gibt, dann fasst mich das doch an, ja, dann kann ich ja gar nicht anders, als da missionarisch zu werden, also so geht mir das zumindest und versuche andere davon zu überzeugen. Da bin ich vielleicht auch mal nervig oder muss gucken, dass ich nicht das Gegenteil von dem bezwecke, was ich, aber ich mache das nicht raus, weil ich irgendwie ein Persönlichkeitsdefizit habe und eigentlich gerne wichtig wäre für andere Menschen und bin dann jetzt irgendwie ganz vorneweg dabei und also so, und das ist im Glauben, finde ich, genauso so, ne? Das ist irgendwie, das entscheidet, glaube ich, bei einem, also dass es viel mit der Beziehung zu sich selber zu tun hat. Also trete ich für Dinge ein, weil ich davon überzeugt bin, dass sie gut sind und kann auch, mache ich das, weil ich irgendwelche Persönlichkeitsdefizite übertünchen möchte. So.
Und, aber wie willst du das trennen beim Glauben? Also wie willst du das, für dich selber mal herausfinden? Ob das ist, also das ist ja auch ein bisschen, wir haben eine andere Folge jetzt kürzlich aufgenommen, wo es eben auch um so, sagen wir mal, Zusammenspiel geht von Persönlichkeit und welche Rolle spielt Glauben, welche Rolle spielt gerade so ein extremer, starker Glauben, auch kombiniert mit, sagen wir mal, mit meiner Persönlichkeit. Und ich würde sagen, ist das im Nachhinein noch irgendwann trennbar zu sagen, warum, also habe ich das geglaubt oder wollte ich das glauben?
Also natürlich, ich würde immer sagen, das sage ich meinen Studierenden immer, es gibt eigentlich keine größere menschliche Fähigkeit als die Fähigkeit zur Selbsttäuschung, ja, also da würde ich dir erstmal recht geben, dass man dann natürlich immer einen sehr großen Deutungsvorbehalt haben sollte. Auch darin, sich, wie man sich selber analysiert, und auch, glaube ich, dass natürlich Motive nie rein sind und dass wir ganz oft gemischte Motive haben, so, ne, und dass da vieles vermischt wird. Aber ich glaube schon, dass es das erkennbar für andere und auch für sich selber, wenn man ehrlich ist, ist, dass es doch auch schon sehr manifeste Persönlichkeitsdefizite gibt, aus denen heraus dann Menschen Autoritätsstrukturen aufbauen oder da rein einsteigen und Macht über andere ausüben und Glauben so missbrauchen oder instrumentalisieren. Das würde ich sagen, also da gibt es doch mehr als nur graduelle Unterschiede. Ja, also auch wenn ich dir grundsätzlich da recht geben würde, ne? Aber ich glaube, dass also das ist auch mit ein Punkt, wo ich so aus der Dekonversionsstudie rausgekommen bin, dass ich echt danach, seitdem rede ich echt von schlechter Theologie, so, ne? Also auch wenn ich eigentlich sozusagen natürlich weiß, kann ich denn das differenzieren? Bin ich denn dazu in der Lage? Natürlich habe ich keine neutrale Position, aber ich denke, wir müssen sehr viel klarer benennen, was nicht gut ist und was irgendwie problematisch ist, weil das eben so problematische Konsequenzen für andere Menschen hat. So. Und da würde ich sagen, eben, deswegen habe ich da so ein bisschen eingehackt, Hanna, ne? Also auf der einen Seite würde ich sagen, ja, genau, ich muss dialogfähig werden, ich muss das anerkennen, wie relativ meine eigene Sicht ist. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Punkte, wo ich vielleicht mich sozusagen affizieren lasse von was anderem, wo ich erkenne, das ist das Gute. Und da trete ich für ein und da halte ich meinen Kopf und da stehe ich für was und da kriege ich auch von mir aus Prügel für. Aber das, weil ich da, also, und das ist, glaube ich, beides, ja? Also,
genau. Obwohl ich eigentlich nicht mehr aushalte, das andere stehen zu lassen. Du hast schon recht.
Ja, genau. Also, es ist ja, wenn jemand das Klimaleugner ist, dann möchte ich da auch nicht daneben stehen und sagen, ja, okay, du siehst das so, ich sehe das so. Sondern da bin ich eher bereit, leidenschaftlich zu streiten, ja? Und ich würde sagen, bei manchen Glaubensfragen würde ich das genauso sehen. Ja, oder was heißt nicht, es geht mir nicht, aber es geht mir doch, ich lasse mich davon berühren. Ne? Also das macht, also das nochmal dieses zweite Naivität, heißt halt eben nicht, ich stehe so stoisch über allen Dingen und bin jetzt derjenige, der über allem schwebt und deswegen unverletzbar ist, sondern heißt eben gerade, sich auch verletzbarer zu machen und heißt eben auch, sich berühren zu lassen, ja, von Gott, von anderen Menschen und das nicht zu scheuen, so, ne, weil das kann ja auch, ne, auch das kann ja ein Persönlichkeitsdefizit sein. Also so habe ich das in meiner Entwicklung erlebt, dass ich oft auch irgendwie so eher so eine Tendenz hatte, ich suche auch das Intellektuelle, weil dann steht man ja so ein bisschen drüber und dann kann man sich nicht mehr verletzen lassen und so. Und das ist bis heute eine Gefahr bei mir definitiv, ne, und wo ich weiß, da muss ich halt dagegen kämpfen immer wieder. Vielleicht bin ich deswegen so leidenschaftlich an diesem Punkt.
Aber ist man dann in der zweiten Naivität und im mündigen Glauben insgesamt verletzlicher als in der ersten? Also ist man brüchiger?
Ich würde zwischen Verletzlichkeit und Brüchigkeit nochmal unterscheiden, glaube ich. Wie gesagt, mit Brüchigkeit meint, also ich glaube, dass ich denke, dass der Glaube tatsächlich nicht so brüchig ist im Sinne von, dass er resilienter ist, ja, also diese Metapher haben wir ja damals auch schon in dem Warum ich nicht mehr glaube Buch aufgenommen. Ich habe leider diese Folge mit Johanna nicht gehört, deswegen weiß ich nicht, was ihr da schon besprochen habt über dieses Thema. Dass der Glaube widerstandsfähiger wird in der zweiten Naivität. Ich glaube tatsächlich, dass man eben dadurch, dass da auch Klarheit gibt und auch Klarheit über die Unklarheit ist der widerstandsfähiger. Aber als Person macht man sich, denke ich, doch verletzbarer, weil man, wie gesagt, auch diesen Leidenschaftsaspekt der ersten Naivität wieder aufnimmt. Ja, weil man eben nicht sozusagen in der Distanz verbleibt.
Wenn man jetzt ist das eine sehr große Herausforderung, grundsätzlich also sich verletzbar zu machen, ohne sozusagen das Ganze, die Verletzlichkeit mit einem, also abzusiegeln mit einem Weltbild, was sozusagen unumstößlich ist, also eben nicht zu sagen, ja, aber genau so und so ist es halt und die Bibel ist so und so und so und da kannst du mir gar nichts, egal was deine Argumente sind, also ich würde auch sagen, ne, also genau, ich kann dir genauso gut sagen, ja, also doch wieder die Klimawandel-Metaphorik zu sagen, ist mir egal, was die Zahlen sagen, und nicht nur, ist mir egal, sondern einfach drum zu gehen, ihr zu ignorieren, keine Ahnung, das kannst du ja bei allen möglichen Themen machen, also so ein Weltbild, was total versiegelt ist, das eben nicht mehr zu haben und trotzdem verletzbar zu sein, ist das ein hoher Anspruch an Menschen?
Ja, auf jeden Fall.
Ich würde vielleicht nochmal ein anderes Beispiel bringen, und zwar, also diese Theodizee-Frage, das ist ja was man sich ja immer stellt, auch in der wenn man in der ersten Naivität so drin ist mit diesem Bild jetzt, dann stellt man sich natürlich trotzdem die theoretische Frage und dann gibt es ja auch Antworten dafür. Und vielleicht hat man in der zweiten Naivität dann halt keine Antworten mehr dafür und ist darum natürlich auch verletzlich, aber halt das akzeptiert irgendwie in einer gewissen Art und Weise, dass man keine Antwort dafür hat.
Mhm. Ja, okay. Mhm.
Mhm. Ja.
Mhm. Dann haben wir, also, ja, Hanna, stell ruhig den Fragen.
Oder halt, ich erkenne, es gibt verschiedene Dinge, Sichtweisen, das zu sehen. Und ich wähle für mich eine Sichtweise, weil ich davon überzeugt bin, dass es gute Argumente dafür gibt. Mhm. Und das führt mich zu einer größeren Klarheit und Freiheit. Also, das ist das, was ich meinte. Es gibt Punkte, also Frage irgendwie wie Erlösung. Ja, was heißt Erlösung und wer wird am Ende erlöst? Ja, ist ein Punkt, wo ich sagen würde, da habe ich eine bestimmte Position mittlerweile, die führt aber für mich zu einer größeren Klarheit und oder Thema Homosexualität oder so. Das ist jetzt nicht, ich erkenne einfach nur, es gibt ganz unterschiedliche Dinge, wie man das sehen kann, sondern nein, ich habe ganz bewusst eine bestimmte Position, mit der ich mich identifiziere. Ich weiß auch, vielleicht liege ich da falsch, es gibt aber gute Gründe, die kann ich auch benennen. Ich bin auch dialogfähig, bin auch sprachfähig für. Aber ich merke auch, das führt mich zu einer größeren Stimmigkeit, zu einer größeren Freiheit, zu einer größeren Furchtlosigkeit. Ja, also das würde ich schon sagen, ist nicht nur der Punkt, ich bleibe irgendwo so dazwischen, das gibt's auch, ne? Diese Bereiche kenne ich auch, wo ich genau das sagen würde. Wie bei Theodizee-Frage, da gibt es eigentlich keine gute Antwort drauf oder sowas, aber es gibt andere Bereiche, wo ich glaube, da kann es auch die Identifikation mit einer bestimmten Position sein, nur halt keine unreflektierte, sondern ich weiß tatsächlich, welche anderen Optionen es gibt. Ja. Ich habe das durchdacht, ich bin da auch sprachfähig bei und das ist ja auch nichts Isoliertes wieder. Ne? Also wir haben bislang noch wenig über den Gemeinschaftsaspekt gesprochen. Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir eben ganz grundlegende Beziehungswesen sind, soziale Wesen sind, dass wir Wissen und auch Glauben gar nicht alleine können, sondern immer nur in Austausch mit anderen. Ja, dass wir auch bestimmte Dinge nur denken können, wenn andere sie auch denken oder nur also so, und da brauche ich halt, ne, deswegen ist es eben nichts Isoliertes.
Ist das das, was du vorhin meintest? Das hatte ich mir aus dem ganz am Anfang noch draus gemerkt, dass du gesagt hast, Glaube ist ein Beziehungsgeschehen. Ich glaube, so hast du es formuliert. Mhm. Ist es das, was du damit meintest? Das war nochmal so eine Frage. Oder ob du meinst tatsächlich Beziehung zwischen dir und Gott? Oder ist es eher dieses, dass Glaube eigentlich nicht abseits von Beziehung zu Menschen passiert?
Beides würde ich sagen. Also das eine ist, dass eben die Frage bei der jetzt kann ich es auch schon nicht mehr sagen.
Dekonversion.
Dekonversionsstudie, genau, danke schön, Jan. Bei der Dekonversionsstudie haben wir uns ganz viel eben gefragt, was macht denn Glaube eigentlich aus? So, ne? Und da habe ich eben so für mich gemerkt, ja, Glaube ist weder, was es eben oft ist, im Kern eine Sache oder ein System von wahren Aussagen oder von bestimmten Überzeugungen, die man hat, so also was Intellektuelles, was noch ist es im Kern halt ein Gefühl, sondern es ist eben eine Beziehung, ja, also Jesus Christus, ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist eine Person, ja, etwas, dem man begegnen kann und auf das man sich auch sozusagen einlassen muss mit ganzer Person, mit Haut und Haaren. Der man auch nicht begegnen kann, ohne verändert daraus hervorzugehen, so, ne? Also wo es einen transformativen Aspekt gibt. Also so das auf der einen Seite, dass das eben Glauben eigentlich, im Grunde müssen wir, finde ich, immer Vertrauen sagen. Ne? Dieses Wort Glauben ist eigentlich totaler Blödsinn. Mhm. Dass es eben ein Vertrauen ist, sich was einlassen auf, und zwar nicht auf etwas, sondern auf ein jemand. Also tatsächlich. Und das, genau, deswegen glaube ich auch, dass zum Beispiel Zweifel sehr produktiv sein können, ne? Weil sie eben auch ein falsches Verständnis von Glauben zur Seite räumen können. So, und mich darauf zurückwerfen, auf die Beziehung. Aber ich glaube auch, Glaube ist ein Beziehungsgeschehen, gerade in dem Sinne, dass wir die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu anderen Menschen eigentlich gar nicht trennen können. Also, ich glaube, Rob Bell hat das mal schön auf den Punkt gebracht, das Soziale ist spirituell und das Spirituelle ist sozial, ja, also ich kann das überhaupt nicht trennen, oder wie es dann auch in einem einen Matthäus-Vers heißt, eben das, also wo die Gottesbegegnung eigentlich gleichgesetzt wird mit dem, was man für die Armen und für die Geringsten tut, also ich denke tatsächlich, wie ich mich zu Gott verhalte und wie ich mich zu anderen Menschen verhalte, das lässt sich nicht voneinander trennen. Also, wie ich mich zu anderen Menschen verhalte, zeigt dazu, welche Beziehung ich zu Gott habe und wie ich welche Beziehung zu Gott ich habe, wirkt sich auf meine Beziehung zu anderen Menschen aus. Ich glaube, das lässt sich nicht trennen, so, sondern ne, Gott hat uns so gemacht, dass sozusagen das immer zusammenkommt. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel viele Menschen negative Erfahrungen in Gemeinden oder mit Christen machen und dann ihren Glauben verlieren, wo viele dann von außen sagen, hä, die müssen doch differenzieren können, dass das eine Menschen sind und das andere Gott ist. Aber so leicht ist es eben nicht. Ja. Sondern wir sind eben so grundlegend soziale Wesen, dass wir diese Erfahrung mit anderen Menschen und die Gotteserfahrung nicht komplett auseinander dividieren können, wäre meine Behauptung.
Mhm. Pauline, du hast eine Frage.
Ich wollte das Thema wechseln. Also,
ich auch. Ja.
Ich wollte fragen, wie kommt man denn jetzt zu einem mündigen Glauben oder was kann man selber für sich selber oder für andere da tun?
Also zum einen, glaube ich, setzt es die Bereitschaft voraus, sich eben auch zu hinterfragen, wenn das nicht schon ohnehin etwas ist, was man macht. Ja, also genau an dem Punkt auch, also das macht wieder mal Glauben als Beziehungsgeschehen. Wir missverstehen Glauben ja so oft als Besitz, ja, und wollen das besitzen. Und dann bin ich auch nicht dazu bereit, das in Frage zu stellen. Und wenn ich aber bereit bin, tatsächlich, also das, bei mir war das ein ganz früher Prozess irgendwie kurioserweise, wo ich wirklich sehr früh in meiner Biografie schon mal, also für lange vor dem Studium gesagt habe, irgendwie, also ich komme eigentlich aus so einem Kontext, wo man so sagt, naja, irgendwie bloß nicht so zu viel nachdenken, ne, das könnte gefährlich sein dann irgendwie für den Glauben, und wo ich dann sehr früh gesagt habe, also ich setze mich mit Philosophie, mit anderen Sachen auseinander, wenn das mein Glaube nicht aushält, dann war es nicht wert, Punkt. So. Das war vielleicht irgendwie damals naiv, ja, aber im Grunde so eine Haltung braucht...
Erst oder zweite Naivität war das?
Genau. Irgendwo dazwischen, ja. auf jeden Fall würde ich sagen, aber genau so eine Haltung braucht es, dass ich bereit bin eigentlich, ich muss das testen, um nachher auch... schauen zu können, ist das real, ja. Das gibt es auch in der psychoanalytischen Entwicklungstheorien so diesen Punkt eigentlich, dass Menschen müssen irgendwann, ne, oder Kinder müssen irgendwann ihre Eltern testen, ob die real sind oder ob die nur Verlängerung des Ich sind, ja, und dann sind sie in der Gefahr, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu entwickeln, wenn die Eltern eigentlich immer nur das tun, was die Kinder wollen und es nie auf Widerstand stoßen, ja, dann existieren sie eigentlich gar nicht, sondern
da spricht der frisch gebackene Fahrer.
Ja, genau. Und aber da sind wir noch lange nicht an dem Punkt. aber das ist der, ich muss bereit sein, eigentlich den Glauben zu opfern, ne? Ein bisschen pathetisch gesprochen. Mhm. Ich muss bereit sein, den wirklich zu verlieren, wenn ich den weiterentwickeln bereit bin, weiterzuentwickeln. Und das andere ist, ich glaube, ich brauche eben andere oder brauche eine Gemeinschaft oder brauche irgendwelche Zusammenhänge, wo ich auch andere Perspektiven dann entwickle. Das kann sowas sein wie euer Podcast, den man hört und wo man merkt, andere stellen sich ja ähnliche Fragen. Zu welchen Antworten kommen die denn? Was davon kann ich denn für mich übernehmen? Also man braucht so einen konstruktiven Aspekt da drin. Das war für mich ganz entscheidend. Als ich hatte vorhin gesagt, ich habe Emergent Deutschland mitgegründet. Ich bin irgendwann so dann drauf gestoßen, diese ganzen Debatten im Emerging Church und sonst was, wo ich gemerkt habe, da stellen ganz viele Leute ganz ähnliche Fragen und die haben teils schon Antworten entwickelt. Die kannte ich gar nicht. Die habe ich so teils vielleicht intuitiv schon gedacht, aber ich konnte die nicht formulieren. Also ich brauche dann auch die Auseinandersetzung mit etwas, das ist dann durchaus was Intellektuelles, glaube ich, wo ich auch, damit ich auch eine Sprache dafür finde. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt davon, dass ich das auch formulieren kann. Also dieser Aspekt ist aus meiner Sicht noch sehr entscheidend.
Das hast du vorhin auch schon mal gesagt und das fand ich echt auch gut auf den Punkt gebracht, dieses die Weite von was erstmal zu erkennen. Also mir fiel da so ein, so Kreuzestheologie, ne? Ich habe immer gedacht, ich bin irgendwie 35 Jahre damit aufgewachsen, mit einer Idee davon, wie das Kreuz gelesen werden kann. Und ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass es davon mehrere Dinge geben könnte. Also, dass es ganz verschiedene Möglichkeiten gibt, wie das Kreuz verstanden werden kann. Und so wie ich das bei dir zuhöre, ist das so eins, ich gehe erstmal weg von dem, was mir da so ganz vertraut ist und von dem ich denke, das ist es. Und ich gucke mir an, was gibt es da noch und finde damit auch Sprache. Und dann kann ich vielleicht sogar wieder zu dem zurückkehren. Also dann kehre ich am Schluss vielleicht sogar wieder zurück und sage, ja, das ist jetzt trotzdem meine Überzeugung, genau die. Ich weiß aber, dass es vielleicht noch 6 andere gibt. Also so verstehe ich es gerade und es gefällt mir gut. Also das kann ich gut was mit anfangen.
Ich muss jetzt aber mal einhaken. Und zwar habe ich ein ganz großes Problem an der ganzen Geschichte.
Sehr gut.
Wir haben jetzt gerade gesagt, man muss seine eigene Sprache finden, man muss das reflektieren. Und wir haben auch schon festgestellt, wir haben da relativ hohen Anspruch so an die eigene Verletzlichkeit, also sich selber eine gewisse, an die eigene Resilienz, die man da auch mitbringt. Wir haben schon mehrfach, glaube ich, auf einem relativ hohen intellektuellen Niveau entweder selber hier geredet oder über Dinge geredet, wo man gedacht hat, so, also, okay, kann man jetzt verstehen, kann man auch nicht verstehen. Und das ging mir zum Beispiel auch in der Vorbereitung so, als Pauline uns ein paar Themenvorschläge von dir geschickt hat, habe ich so die ersten drei gegoogelt, habe Pauline zurückgeschrieben, so, ich verstehe nichts, so ungefähr, können wir einen davon nehmen und dann ist so ungefähr, ich habe das Gefühl, wir bauen einen relativ, relativ hohen Anspruch auf für Menschen, die das so in der Form aushalten können. Und jetzt würde ich ja zurückfragen, du als Soziologe nimmst ja wahrscheinlich auch wahr oder habt zum Beispiel in der Jugendstudie auch wahrgenommen, die Gemeinden haben jetzt schon ein Problem, damit zu akademisch zu sein, sagen wir mal die Hochreligiösen. Wir haben jetzt schon ein Problem damit, dass wir Menschen mit einem anderen Bildungsniveau, mit einem anderen sozialen Hintergrund nicht ansprechen, dass die nicht erreicht werden. Ist diese Option, die wir da anbieten für Menschen, die bestimmte Erfahrungen gemacht haben, ist diese Option am Ende nur in einem sehr kleinen intellektuellen Kreis von Leuten, die super viel Zeit haben, sich auch mit ihrer eigenen nochmal Resilienz zu beschäftigen und nochmal eine eigene Sprache zu finden und so? Ist das deren Option? Und die anderen, also es gibt ja auch Menschen, die halt das alles sagen, ey, ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet, aber die trotzdem traumatisierende Erfahrungen gemacht haben oder schlechte Erfahrungen gemacht haben, Missbrauch erfahren haben, sagen, mein Glaube passt nicht mehr zu meinem Ding, also, oder einen sehr emotionalen Glauben haben zum Beispiel, die gar nicht so einen intellektuellen Glauben haben. Was ist mit denen?
Also erstmal eine sehr gute Frage, aber ich glaube, dass man zwei Sachen nicht vermischen sollte. Die eine ist sozusagen, wie wir jetzt hier reden, und da bin ich sicherlich professionell deformiert und ein bisschen verbildet und wähle manchmal Worte, von denen mir gar nicht mehr auffällt, dass sie Fremdworte sind oder so. Und das andere sind ja die Sachen selbst, über die wir gesprochen haben. Und ich wüsste jetzt spontan nicht, du kannst mich gerne korrigieren, oder das benennen, wo wir über Sachen gesprochen haben, die von der Sache her, wo ich denke, die stehen nicht allen Menschen zur Verfügung. Also die Frage ist natürlich eher, und da sehe ich erstmal die größte Herausforderung, eben, ja, wir erreichen bestimmte und eher gebildete Milieus mit unseren Gemeinden. Und wie erreichen wir überhaupt Menschen aus einem anderen Bildungshintergrund beispielsweise und so. Aber nur weil jemand nicht ein bestimmtes Bildungsniveau hat, heißt das ja nicht, dass er sich nicht mit sich selber auseinandersetzen kann. Der macht das vielleicht anders und in anderer Sprache. Aber das würde ich sagen, ist eher wieder sozusagen ein Fehlschluss, den man dann hat, aus einer bestimmten sozialen Position zu denken, das ist etwas, was jetzt sozusagen nur gebildete Menschen machen, sondern ich glaube, wie gesagt, auch Menschen aus einem prekären Milieu oder sowas, viele davon sind sehr wohl in der Lage, sich sehr kritisch mit sich selber auseinanderzusetzen. Die zeigen das vielleicht nicht so, die haben vielleicht nicht so die Sprache oder die sprechen anders darüber, wie wir das machen würden jetzt hier. Aber da würde ich zum Beispiel sagen, es ist jetzt nichts, was nur auf ein bestimmtes Bildungsmilieu zutrifft. Oder wo würdest du das sagen, Jan? An welchen Punkten würdest du sagen, gibt es da inhaltlich sozusagen Hürden?
Ich hatte das Gefühl, also zum Beispiel, als es hieß, man muss eigene Sprache finden, glaube ich, so habt ihr es beide formuliert, Hanna und Tobias, da habe ich zum Beispiel direkt gedacht, so,
aber
ist das so intellektuell oder ist das, also gibt es nicht auch ein, das ist so, also für Menschen, die bestimmte Dinge eben nicht so komplex in so Kleinigkeiten fassen, sprachlich, sondern die halt einfacher das formulieren.
Also eigene Sprache heißt ja nicht eine Sprache für mich, das gibt es ja sowieso nicht. Es gibt ja keine Privatsprachen, sondern im Sinne von, ich lerne auch eine andere Sprache, ich tauche eine andere, jetzt nochmal ein Trend von einer anderen Diskursgemeinschaft ein, ja, und lerne andere Vokabeln. Aber jemand aus einem prekären Milieu, der irgendwie in eine Pfingstgemeinde kommt und sich dort bekehrt, der macht genau das, der lernt eine neue Sprache auch in gewisser Weise und lernt sich selber und die Welt dadurch auf andere Weise zu sehen mit dieser neuen Sprache. Warum sollte dieser Mensch nicht genauso in der Lage sein, dann auch irgendwann andere Frömmigkeitsaspekte oder auch in dieser Tradition andere Sprache zu entdecken und damit auch sich selbst und den Glauben anders zu betrachten? Also
Na und Jan, ist das nicht sogar ganz nah an deinem, also dich beschäftigt ja viel mehr, glaube ich, Gemeinde, als es mich macht. Und ich frage mich gerade, ob das nicht auch eine interessante Frage wäre, wie eben gerade auch Gemeindestrukturen oder überhaupt Gemeinden unterstützen können, dass Menschen in den mündlichen Glauben kommen. Und bei dem, was ihr gerade beschreibt, eben jemand, der vielleicht eher aus, für den vielleicht die Gemeindesprache sogar eine Fremdsprache ist, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass das ein Weg sein kann, dann wieder das zu übersetzen in eine eigene Sprache. Also wenn ihr dann irgendwann seinem Umfeld nicht mehr davon erzählt, ihr müsst erlöst werden und ihr müsst Heilung erleben oder so, sondern dafür eine eigene Sprache findet, die tatsächlich ihm auch nahe ist oder ihr nahe ist, dass vielleicht das da genau der Weg ist. Und der wird vielleicht nie für sich sagen, ich habe hier eine Dekonstruktions- oder Dekonversionsphase gehabt und jetzt bin ich in der zweiten Naivität oder so. Das ist vollkommen uninteressant, aber den Weg ist die Person vielleicht trotzdem gegangen.
Also ich würde zum Beispiel sagen, also das Problem ist, dass es so wenig Menschen gibt, die ich aus meinem Umfeld da als Beispiel für mich gerade innerlich heranziehen kann. Das ist super schwer, über das Thema zu reden, weil es schon so wenig Menschen, also aus den Gemeinden, die ich kenne, kenne ich ganz, ganz wenig Beispiele, die aus einem prekären Milieu kommen und die erste Naivität miterleben. Das macht es gerade so ein bisschen schwierig, aber ich probiere gerade mal an die Beispiele zu denken. Also ja, sag ich.
Nee, ich wollte nur sagen, ich glaube, da würde ich halt eben für Gemeinde oder Gemeinschaften würde ich sagen, dass sie eben, ja, sie müssen in ganz vielen Punkten, würde ich sagen, aus dem Bildungsmodus rauskommen. Also ich sage mal Abenteuermodus eher rein, also eher gemeinsam bestimmte Dinge tun und nicht irgendwie über Dinge sprechen und reflektieren und bla bla bla. Mhm. Das, was man in Bildungsinstitutionen typischerweise macht und was dann sozusagen für Menschen, die dagegen eine Aversion haben, genau irgendwie eine unsichtbare Hürde ist, warum sie gar nicht erst in so eine Gemeinde kommen oder kommen würden. Das muss, glaube ich, weg sein. Aber da, wo es ja auch trotzdem Bildungsaspekte geben wird, ja, in jeder christlichen Gemeinschaft, das braucht es ja trotzdem, dass man sich auseinandersetzt mit etwas und so. Da würde ich sagen, da braucht es eher mehr. Also, oder das sollte eher herausfordernder sein. Natürlich dann auch, dass es dann wieder nicht andere abschreckt, aber da würde ich mir eher wünschen, dass das Gemeinden dann auch ihren Mitgliedern eher ein bisschen mehr zumuten und dass sie sozusagen sie ermutigen, sich zu hinterfragen und so weiter.
Also ich das ist echt eine super spannende Debatte. Also ich finde das wirklich so, Klassismus in Gemeinden ist wirklich was mich super, super spannend interessiert, weil ich auch in der Jugendarbeit selber schon daran gescheitert bin und gemerkt habe, mir selber fehlen da die Mittel, ich bin kein ausgebildeter Sozialarbeiter und ich keine Ahnung, also warum, ich habe gemerkt, so, okay, ich bin an meinem Latein am Ende und ich kann nicht mal Latein. Ich habe auch das Gefühl, dass was du gesagt hast, dieses erlebbar machen und weniger, also wirklich diese Sprache einfach ist grundsätzlich, glaube ich, ich nehme wahr, dass dieses Vokabular, was wir nutzen, was Leute lernen, um zu einer hochevangelikal religiösen Gruppe dazu zu gehören, das ist ein Vokabular, das nehme ich mit, das ist genauso wie beim Fußballverein oder sowas und dann weiß ich, die Worte benutze ich und dann gehöre ich dazu. Das nehme ich sowohl bei Intellektuellen als auch bei irgendwie nicht intellektuellen Menschen, nämlich das war. Aber ich würde sagen, ich nehme das auch halt ein Problem wahr, weil ich häufig merke, da steht nicht so wahnsinnig viel Inhalt dahinter und da geht es viel um, wie funktioniert das Zusammensein hier. Und dann sage ich halt Gemeinschaft statt Spaß haben, da sage ich, wir haben eine gute Gemeinschaft gehabt oder so. Und ich würde sagen, ich würde grundsätzlich gerne wegkommen davon und sagen, es muss erlebbar sein. Also auch, ich habe irgendwann Freunden festgestellt, als wir so ins Berufsleben eingestiegen sind und einfach mit Leuten zu tun hatten, vielmehr, die auf einmal nicht mehr aus unserem Akademikerumfeld kamen, dass wir festgestellt haben, die Gespräche laufen anders. Also ich habe festgestellt, wir reden immer, viele Menschen aus dem Akademikerumfeld, die reden dann immer und die reflektieren und die reden nicht so sehr über das, was habe ich gemacht, sondern wie war das und was denke ich darüber. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ich kann keine Unterhaltung führen mit, keine Ahnung, Auszubildenden, weil ich gemerkt habe, da wird erst das Gespräch hat eine andere Dynamik, da wird viel mehr darüber geredet, das habe ich gemacht. Und ich habe gemerkt, so krass, wir reden eine andere Sprache, so ungefähr. Und ich würde sagen, auch darauf sich einzustellen, und die Frage wäre, wie sieht dann die zweite Naivität aus für Menschen, die einfach über Erlebnisse reden wollen, so. Und dann, deswegen bin ich so ein bisschen kritisch bei Sprache finden und bei eigenen Vokabeln finden und sowas, weil ich mir denke, so, ja, was ist, wenn das einfach nicht der Weg ist? Was ist, wenn wir einfach nicht darüber, also, oder? Also was denkt... Versteht ihr, was ich meine? Dieses über Dinge so explizit
ja, das Reflektieren. Ja, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Fragestellung. So, ne? Also ich würde halt sagen, ja klar, ich gebe dir völlig recht, ne, mit dem, was du über Klassismus in Gemeinde sagst und sowas. Und ich bin der Überzeugung, unsere Gemeinden müssen viel weniger VHS-Charakter, also Volkshochschulcharakter haben in ihrem Tun und viel mehr irgendwie wie ein Fitnesscenter oder sowas. Ja. Wo man gemeinsam gewisse Dinge tut und übt und eintrainiert und so weiter. Aber die Frage danach, also wie sieht das, also ich, für mich ist das nicht so ein Widerspruch, wie du den aufbaust. Also ich habe das auch schon einfach auch anders erlebt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vorhin gesagt, ich war früher bei den Jesus Freaks, und da hatten wir durchaus zum Beispiel Leute von der Straße, ja, einen Obdachlosen, der da zum Beispiel häufig kam und sowas. Und das war ein Mensch, der war natürlich ganz gebrochen in ganz vielen Aspekten. Der war auch krank an vielen Aspekten, aber der war durchaus zum Beispiel in der Lage, sehr kritisch zu reflektieren und Dinge mitzunehmen. Und wo ich heute noch weiß, wie der mal nach einer Predigt irgendwie auf mich zukommt, ne, wo ich darüber die letzten Worte von Luther, wir sind Bettler, wir können nur mit offenen Händen sozusagen vor Gott, zu Gott kommen, was den total angesprochen hat. Und also ich sehe jetzt nicht so per se, dass das sozusagen so eine große Kluft ist, dass man das nicht überwinden kann oder so. Oder es ist, ja, ich weiß nicht.
Ich habe halt immer die Erfahrung gemacht, dass schon die erste Naivität einfach anders aussieht bei anderen Menschen und mit einem anderen Zugang zu glauben. Also Menschen, die halt einfach eine Predigt, also wo die zwei Hauptelemente von Gottesdienst, nämlich Predigt und Lobpreis, einfach völlig an denen vorbeigegangen sind. Mhm. Weil die weder Bock hatten, sich 40 Minuten von irgendeinem alten weißen Mann irgendwie was erzählen zu lassen, ohne PowerPoint von der Kanzel, noch Bock hatten, irgendwie unsere Popsongs mit uns mit zu schnullern. Sondern die, wie gesagt, haben so, hey, ich finde einfach geil, dass wir zusammen kickern und ich finde die Unterhaltung super und keine Ahnung. Und die einen ganz anderen Zugang zu diesen Themen hatten. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, so, mir fiel schon schwer, über die erste Naivität sozusagen einen Weg zu finden, weil ich gesagt habe, meine Sprache funktioniert nicht. Also da würde ich mal sagen, dann lass praktisch machen, einfach praktisch Glauben leben. Und ich würde immer sagen, dann kommt man auch gar nicht in diesen Bruch, weil der von vornherein eine Praxiserfahrung hat, der Glauben. Der muss von vornherein praxisrelevant sein. Und dieses, ich lerne irgendwie so ein Konstrukt und das Konstrukt scheitert an der Wirklichkeit, den Fall gibt's nicht, weil die Wirklichkeit schafft das Konstrukt dann eher bei Menschen.
Ah, das ist jetzt Sozialkitsch, würde ich sagen. Aber okay. Also das glaube ich nicht, dass das. Aber ich glaube eher, wir können das nicht. Also du kannst das nicht und ich kann das nicht, weil wir können uns ja immer nur, das hast du selber ja gesagt, nur einen Schritt weit von unserer kulturellen und sozialen Positionierung, in der wir uns befinden, entfernen. Also das würde ich schon sagen, das ist wichtig, das zu tun und sich da auch daraus immer wieder zu bewegen und auf andere überhaupt Raum zu machen, um anderen da begegnen zu können und anderen Menschen, die ganz anders sind. Aber ich würde dir völlig recht geben, wir können ja schon nicht sagen, wie sieht denn für die eigentlich ein gelungener Glaube aus in der ersten Naivität, weil das für uns zu fremd ist. Dann können wir erst recht nicht sagen, wie sieht der aus in der zweiten Naivität. Das wäre ja auch ein, also sondern, aber das müssen wir ja auch nicht. Mhm. Also deswegen sage ich so ein bisschen, das ist ein anderes Thema aus meiner Sicht. Also, weil wir können es ja erstmal nur für uns und sagen und auch da nur ansatzweise, auch da haben wir nur sehr ansatzweise eine Sprache für, das haben wir ja auch gemerkt. Ne? Also auch ich habe mich jetzt, wie gesagt, viele Jahre mit dem Thema schon beschäftigt und ich ringe da immer wieder um Worte und um ne, und so weiter. Also das ist ja nichts, was irgendwie einfach wäre. Aber ich kann das erst recht nicht sagen für ganz andere Milieus oder so, wie das aussieht. Nur ich würde denen halt nicht, deswegen, nur weil ich es mir nicht vorstellen kann, würde ich nicht sagen, das ist nicht möglich.
Dann, also, das stimmt, wahrscheinlich ist es ja. Eine extra Folge irgendwann mal, die wir ganz neu irgendwann nochmal denken müssen. Wäre aber eine spannende Folge.
Dann lass uns doch vielleicht einfach nochmal ein paar praktische Sachen sammeln, wenn ich jetzt eine Jugendgruppe leite oder was kann ich denn machen für einen mündigen Glauben, um den bei anderen zu fördern?
Also ich glaube, was total wichtig ist, ist, sie darauf vorzubereiten, dass irgendwann diese Fragen kommen werden. Also dass Zweifel eben was Normales sind im Glauben, dass sie vor allen Dingen was Normales sind in unserer Zeit, wo wir halt irgendwie immer wissen, es gibt ganz viele andere Optionen und wo man auch früher oder später merkt, auch mein Glaube ist eine Option unter vielen und ich könnte auch ganz anders glauben und so weiter. Ihnen erstmal hilft, sich damit auseinanderzusetzen und ihnen zu vermitteln, alle Fragen sind erlaubt. Also das ist das, was in der Dekonversionsstudie wir ganz stark gemerkt haben. Viele haben das so erfahren in den Gemeinden, man darf bestimmte Fragen nicht stellen oder wenn man bestimmte Fragen stellt, dann wird man komisch angeschaut. Ja, also wirklich, wie kann in Gemeinschaften oder Gemeinden oder dann in so einer Jugendgruppe auch so ein Safe Space geschaffen werden, wo tatsächlich alle Fragen gestellt werden können, ja. Und wo da nicht Leute dann verurteilt werden. Also das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da können also tatsächlich auch Geschichten von anderen ganz hilfreich sein. Ne? Also ihr habt ja auch, glaube ich, schon hier Folgen gemacht mit Leuten, die Brüchen erlebt haben, sich sowas zum Beispiel anzuhören und dann darüber zu sprechen. Oder ich habe es auch schon erlebt von Leuten, die dann gesagt haben, ach, wir haben hier im Jugendkreis irgendwie die Dekonversionsgeschichten. Die haben auch so Beispiele, mal so Fallgeschichten gemacht aus den Interviews. Die haben wir gelesen und haben darüber gesprochen. Das war total produktiv, weil dann ne, die Einzelnen auch gesagt haben, ah, da erkenne ich mich auch wieder und so. Also das, glaube ich, sowas ist ein ganz wichtiger Aspekt, irgendwie so genau darauf vorzubereiten und da auch ihnen zu vermitteln, dass es nichts Schlimmes so. Ne? Mhm. Genau, das mal ein erster Aspekt.
Was ja auch schon, also ich habe vorhin den Satz aufgeschrieben, kein Glauben ohne Zweifel. Der kam, glaube ich, so ungefähr von dir im Intro. Das ist schon auch eine weite Erkenntnis, würde ich fast sagen, oder? Also wir haben ja auch schon, glaube ich, schon häufiger in Folgen gehabt, dieses Thema Zweifel und Zweifel sind was Gutes und Zweifel zulassen, Zweifel mitnehmen, Zweifel als Teil des Prozesses und dass das nicht... Und die Frage, der Grund, warum wir diese Eröffnungsfrage ja für unsere Gäste haben, ist ja, weil eben Zweifel so häufig auch einfach als was Negatives wahrgenommen werden oder, oder dann immer so, ja, Zweifel sind schon okay, ne? Aber nicht zu lange. So, und Zweifel ist schon okay, aber wenn man, aber man muss schon noch aufpassen, dass man da nicht irgendwie Dauerzweifler wird und so. Und sowas habe ich schon häufig mitbekommen.
Ja, und ich würde umgekehrt sagen, Zweifel sollte eigentlich ein Bildungsziel sein in jeder Gemeinde und christlichen Gemeinschaft, auf das man hinarbeitet, weil es eben was total Produktives ist. Ich würde sogar umgekehrt sagen mittlerweile, dass sowas wie Glaubensgewissheit in dem Sinne, nicht, dass ich errettet bin, sondern Gewissheit im Sinne von, ich denke, ich habe die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, dass das eigentlich eine Fleischeslust ist, ja, die wir eher verdammen sollten. Die führt ja nur dazu, dass ne, gibt's echt ganz, ganz schöne, spannende psychologische Untersuchungen oder neuropsychologische Untersuchungen zu, ne, dass sowas wie, wenn Leute total überzeugt sind von einer Sache und sie meinen sich da in der richtigen Überzeugung sein, dass dann ist das, dann schüttet das auch im Gehirn Ähnliches aus, wie wenn man irgendwie Schokolade isst und sowas, also so Dopaminausstöße. Also im Grunde sollte das sozusagen, ja, bei der nächsten Fastenzeit mal nicht Schokolade fasten, sondern Glaubensgewissheit.
Geil, gefällt mir.
40 Tage keine Glaubensgewissheit vor Ostern. Yes!
Können wir bitte hier so anfangen, so Zitate bei uns auf der Facebook-Seite und auf Instagram zu kriegen? Das wäre mein Zitat.
Ich habe auch gerade gedacht, so ich wollte schon immer mal man kann so kurze Ausschnitte, glaube ich, bei Spotify rausnehmen und direkt als Instagram-Post machen. Den Satz eben, den würde ich rausnehmen,
ja. Ja, auf jeden Fall. Tobias, ich weiß nicht genau, ob das jetzt wegfällt vom Thema, aber vielleicht ist es auch die Richtung. Ich habe da vorhin drüber nachgedacht, du hast jetzt eine kleine Tochter. Und ich habe bei Freunden ganz oft erlebt, die haben so angefangen, ihren eigenen Glauben zu hinterfragen und das ging alles. Und dann hatten sie Kinder und standen auf einmal da, was bringe ich denen denn jetzt bei über Glaube und wer Gott ist und so. Gibt's dabei, also ist das noch was, was dir eh noch bevorsteht und wo du noch gar nicht weißt, was du damit machst? Oder hast du Ideen, wo du sagst, so ey, das möchte ich meiner Tochter mitgeben?
Ich lese natürlich jetzt schon mit 6 Wochen mit ihr den Glaubenskatechismus jeden Abend.
Yeah, welchen? Go
for it! Nee, klar, also das ist so, so früh fängt das natürlich nicht explizit an, aber ich glaube, implizit fängt es da an, wo man erstmal schon mal schafft, dass man eine sichere Bindungsperson ist oder eine sichere Bindung aufbaut, ein Urvertrauen, ein Weltvertrauen schafft, was, glaube ich, schon mal eine Voraussetzung auch für eine gute Gottesbeziehung ist. Aber das ist nochmal wieder ein eigenes Thema. Also
aber
ganz,
sehr
ganz,
schön. Ja, also ich merke, es hat mich gerade total berührt, dass du das gesagt hast. Also dieses, das auch so klar anzuerkennen, natürlich, das hat was mit der eigenen Bindungserfahrung zu tun.
Aber genau, ich glaube, dass ich... dann trotzdem nochmal sehr vor die Frage stellen, welche Inhalte will man denn, ne? Also jetzt, die schläft tatsächlich gerade immer total schön ein mit Michaela Meise. Also ich höre viel Musik mit ihr. Michaela Meise, ich weiß nicht, das ist so, die hat so ganz alte Kirchenlieder, geistliche Lieder vertont, teils richtig coole Sachen, teils auch echt mit ganz, ganz schlimmen Texten. Aber kann man schön mitsingen und sowas und das ist so mit so einem Akkordeon und so ganz, und das ist so eher so, aber auch so ein bisschen so Indie gemacht. Da hat auch hier der Tokotronic-Sänger und so mitgemacht bei ein, zwei Liedern und sowas. Sehr schöne CD, kann ich total empfehlen. Vor allen Dingen für alle Eltern, ja, für die Kinder, deinen Kinder zum Einschlafen zu wiegen. Aber da sind so ein paar Sachen dabei, wo ich sage, ja, wenn sie jetzt dazu in der Lage wäre, das kognitiv zu verstehen, dann würde ich dann, dann hätte ich da jetzt echt Hemmung, ja, das irgendwie mit dem Blut Jesu und so. Und das wird, glaube ich, echt spannend auch nochmal, ne? Weil man dann wirklich mal gucken muss, an welche Tradition kann ich denn andocken? Wo merke ich auch, klar, es braucht auch immer, man kann auch das Kind an vielen anderen Stellen ja nicht vor verkorksten Dingen retten. Wo traue ich, ne? Auch da muss man ja immer, glaube ich, als Eltern wieder, wie an anderen Stellen im Leben auch, nicht ich bin Gott, sondern jemand anderes ist Gott und kann auch da vertrauen, dass ich das nicht alles machen muss. Aber das wird spannend bestimmt, dass man sich nochmal fragt, ja, auch mit, ne, wie kann ich denn explizit Glauben vermitteln, welche Inhalte und so. Aber da freue ich mich eigentlich eher drauf. So, das wird schon herausfordernd, aber. Und auch natürlich die Frage von der Gemeinschaft, ne? Also wenn man natürlich aus einer Gemeinschaft kommt, wenn man fest verwoben ist und so, aber mit einem Kind will man ja auch, das ist ja auch das, was viele Menschen dann auch wieder in Kirche oder Gemeinde dann irgendwann treibt, mit kleinen Kindern will man ja auch dann Teil einer ganz, ganz expliziten Gemeinschaft sein, wo die da auch reinwachsen können. Das wird sicherlich dann auch nochmal spannend und herausfordernd. Also von daher wird mich das mit Sicherheit herausfordern, hoffe ich doch sehr. Also.
Ey, es ist, ich hab das Gefühl, die Liste wird immer länger, wo ich mir denke, ah, da könnte man noch und sowas. Ich befürchte, wir müssen langsam Richtung Ende kommen. Mhm. Ich habe vorhin aufgeschrieben, dass du dir gesagt hast, dass du dir neue Klarheiten irgendwann jetzt mittlerweile hast. Du meintest irgendwie sehr, ja, bestimmte Sachen, die glaube ich jetzt auch und die sind jetzt auch, also die stimmen jetzt auch so ungefähr für dich. Hast du eine zum sozusagen jetzt zum Mitnehmen? Hast du so eine Klarheit, wo du sagen würdest, so, das glaubst du mittlerweile? Also das ist, da bist du in deiner zweiten Naivität voll angekommen. Vielleicht eine der besten, die dich selber begeistert, die dir Spaß macht, die dir Hoffnung macht. Ich glaube, das ist in diesen Zeiten auch ein gutes Frage.
Mhm. Ja, also ich glaube, für mich ganz zentral im Glauben ist die Auferstehungshoffnung tatsächlich ganz klassisch. Dass ich total davon überzeugt bin, dass der Tod nicht die letzte Antwort sein wird. Sondern dass der Tod überwunden ist schon und dass er überwunden sein wird und dass es tatsächlich neues Leben geben wird, einen neuen Himmel, eine neue Erde und dass Gott irgendwann alles in allem sein wird und alles wirklich alles meint. Und ja, also das ist zum Beispiel so Punkt nochmal kurz. Also wir hatten bei der Familienstudie, wo wir christliche Erziehung, da haben wir gemerkt, so eben ganz viele bei dem Thema sind ganz viele Eltern, kommen da irgendwie so auf so eine schiefe Bahn rein, weil sie natürlich irgendwie nicht entspannt eigentlich Glauben vermitteln können, weil sie immer die Angst haben, mein Kind kommt am Ende in die Hölle, wenn ich irgendwas falsch mache. Ja. Wenn ich denke, diese Gefahr besteht, wie kann ich denn dann jemals entspannt Glauben vermitteln? So. Also deswegen würde ich allen Eltern sehr raten, klärt diese Frage für euch, setzt euch mit guter Theologie auseinander und kommt hoffentlich zu einer Antwort, die euch nicht auf irgendeine verkorkste Höllentheologie einlässt, sondern entdeckt, wie groß die Liebe Gottes ist. Und da bin ich wirklich überzeugt, dass die eben niemals aufhören wird. Und wie es Paul Zulehner so schön sagt, dass Gott nie aufhören wird, sozusagen auch am Ende noch Hitler versuchen, aus der Hölle zu lieben. Und von daher Gottes Liebe kein Ende haben wird. So. Also dass er immer, also das finde ich, das entspannt total und befreit, wenn man dann irgendwie keine Angst mehr haben muss vom Tod und vor den vielen kleinen Schwestern des Todes, Krankheit, Leid und so weiter. Dann muss man denen auch nicht so viel Macht geben, die sie ohnehin schon haben im Leben hier und jetzt. Also das finde ich so eine Sache, die jetzt kleine Predigt am Schluss, aber musste man zu vielen Dingen müsste man sehr viel mehr sagen, aber so ein bisschen angeteasert.
Da haben auch schon wieder drei Themen drin gesteckt, mit denen wir Tobias nochmal einladen können.
Ja. Vielen Dank, aber dass du die Zeit genommen hast. Also super, danke. Super cooler Talk. Ich freue mich total, mir den nochmal anzuhören zum Schneiden und ist ja sehr, sehr, sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch.
Ja, ich danke euch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Das ist schön.
Ja.
Vielen Dank. Schön.
Ja, dann. Tschüss an alle Tschüss. Hörer und Hörerinnen da draußen.
Uns fehlt nach wie vor ein Abschlussritual. Wenn ihr eins habt für uns, gebt uns eins. Bis dann.
Danke auch euch fürs Zuhören.
Ciao.
Schau, wir könnten uns alle einmal um uns selber drehen, so 365 Grad. Oh,
voll die gute Idee.
Das machen wir jetzt halt einmal kurz. Wir müssen euch jetzt vorstellen, wir drehen uns einmal
so einen
kurz.
Schönen Audio-Effekt.
Ja, mal gucken, was das für ein Audiogeräusch macht. Wir drehen uns einmal kurz.
Du kannst dich drehen. Alle anderen verwickeln sich in ihren Kabeln, wenn sie das tun.
Okay, nur Jan hat sich selbst gedreht.
Bis dann. Am Ende
dann genau.
Tschüss.
Ciao.